Crop FM, Ausgabe Nummer 506. Wir schreiben den 2. Juni 2023. Mein Gast heute Abend ist Professor Dr. Eckhard Kruse. Und es geht um Geist, Materie und Bewusstsein. Und auch der CropCom ist heute wieder am Start und das sogar in einer verbesserten Variante mit Server-Push. Eigentlich sollte man keinen Unterschied merken, außer dass es flüssiger läuft. Falls jemand Probleme hat, jetzt gerade da reinzukommen, bitte den Cache leeren. Es gibt auch einen Artikel in den News, wo das noch einmal erklärt wird. Oder einfach Steuerung F5 drücken. Das sollte eigentlich, that should do the trick. Und dann sollte das Ding wieder funktionieren. Kann durchaus sein, dass jetzt manche noch ein bisschen Probleme haben. Aber ich hoffe, das tut sich dann legen im Laufe der Sendung. Und natürlich gibt es auch die Skype-Leitung, die offen ist heute. Einfach User Crop FM anrufen und meinem hochspannenden Gast all die Fragen stellen, auf die ich nicht komme. Von wo auch immer man diese Sendung hört, ein Besuch auf der CropFM-Website lohnt sich auf jeden Fall. Dort findet man alle bisherigen Sendungen, die es halt so gibt, im Archiv. Über 500 in der Zwischenzeit Hintergrundinformationen zu den Gästen, vor allem auch die E-Mail-Adressen der Gäste zum Beispiel, aber auch Links auf deren Websites, Bücher etc. Auch heute wieder ein sehr spannendes Buch von Eckhard Kruse verlinkt, meinem heutigen Gast. Und ja, ebenfalls auf der Startseite findet man eben den RSS-Feed und natürlich auch die Crop FM News, aus denen ich hier jetzt dann gleich vorlesen werde. Und auch heute wieder ein großartiges Coverbild von Matthias Töpfer. Und das zeigt eben diese Szenerie, um die es auch heute gehen wird, unter anderem. Das ist sozusagen die Speerspitze des Unerklärlichen. Seancen. Was auch immer dort passiert. Und ja, Matthias arbeitet seit über 40 Jahren freiberuflich als Grafiker, Illustrator, Fotodesigner. Und er gestaltet die Crop FM Illustrationen fast alle in den letzten Jahren. Und sie sind großartig. Und wenn gerade kein Ankündertext gezeigt wird, verlinke ich jetzt auch eine Galerie von ihm, wo man alle bisherigen Bilder zu sehen bekommt. Matthias Töpfer auf atelier-töpfer-mit-oe-geschrieben.de findet man mehr von seiner Kunst. Ja, bislang hält der Chat ganz gut auf Holzklopfen. Er fühlt sich auch immer mehr. Und die ÖVR-Tournee 2023, die steigt auch, und zwar am 8. Juni, also nächstes Wochenende. Die Österreichische Vereinigung für Raumenergie nämlich lädt zu einem Filmvortrag am 8. Juni in der Stadthalle in Fürstenfeld. Der Start ist um 9 Uhr, dauert dann bis 18.30 Uhr inklusive Mittagessen und dann gibt's ab 19.30 Uhr auch noch eine Podiumsdiskussion. Und in der freien Energie spricht Daniel Steuker auch über die freie Medizin. Könnte spannend werden. Musik Ja, und Dr. Greer's Call to Action. Dr. Stephen Greer, der US-amerikanische Notfallmediziner, der sich seit Jahrzehnten der Offenlegung des UFO-Geheimnisses und allem, was da sonst noch dranhängt, verschrieben hat. Darunter natürlich auch alternative Methoden der Energieerzeugung. Und er lädt zu einer weiteren historischen Disclosure-Konferenz in Washington D.C. Die Abschlussveranstaltung im National Press Club in Washington wird am 12. Juni übrigens live und gratis im Netz gestreamt. Unter anderem auf Rumble, YouTube und so weiter. Und ja, ich war auch 2001 schon dabei bei der ersten Disclosure-Konferenz und zwar via Livestream live dabei. Und ich werde es sicher auch diesmal sein und ich bin sehr gespannt. Und Links auf alles, was ich hier vorgelesen habe und noch vieles mehr finden sich in den CropFM News auf der Startseite von CropFM, cropfm.at. Wie gesagt, wenn jemand Probleme mit dem Chat hat, einfach Steuerung F5 klicken oder in den News, da gibt es einen Artikel dazu für anlässlich des Online-Gangs von CropFM 3.2 mit auch ein paar weiteren Neuigkeiten, zum Beispiel der Player hat jetzt ein paar Features mehr, man kann vor- und zurückspringen und solche Dinge. Ja, vielleicht entdeckt er die anderen Neuigkeiten, die da drin sind, aber vor allem der Server-Push und dadurch ziemliche Änderungen und man muss da einfach den Cache ausleeren. In hartnäckigen Fällen muss man auch wirklich lernen, wie man das macht, ist in diesem Artikel. Oder auch, wenn man aufs Fragezeichen oben klickt, erklärt. Ja, und hier geht's gleich weiter mit meinem Gast Dr. Eckhard Kruse. Und wir sprechen über Geist, Materie und Bewusstsein. Gast, Professor Dr. Eckhard Kruse, studierte Informatik mit Anwendungsfach Physik und promovierte auf dem Gebiet der Robotik und Bildverarbeitung. Er arbeitete in der industriellen Forschung. Seit 2008 ist er Professor für angewandte Informatik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Sein klassisch-wissenschaftliches Weltbild hinterfragte und erweiterte er im Laufe der Jahre aufgrund vielfältiger persönlicher Erfahrungen und Begegnungen mit inspirierenden Menschen aus verschiedensten Bereichen der Spiritualität. Er ist Autor des Buches Der Geist in der Materie, die Begegnung von Wissenschaft und Spiritualität. Hab's gelesen, ist auch verlinkt, kann ich durchaus empfehlen. Wirklich sehr spannend. Ich bin eigentlich mit allem d'accord, was da drinnen steht. Und Eckhard lebt und arbeitet in Heidelberg. Hallo Eckhard.
Hallo Tarek.
Freut mich sehr, dass wir heute noch einmal sprechen können. Wir haben ja schon zu Beginn des Jahres einmal gesprochen. Damals war auch Kai Mügge mit von der Partie, jenes physikalische Medium, das du ja auch dokumentiert hast in den letzten Jahren, kann man eigentlich sagen, ziemlich ausführlich. Und auch darüber werden wir natürlich sprechen. Und mir war nicht, gar nicht so klar, dass du ja eine absolute Atari ST-Legende in deiner Jugend warst, in den 80er Jahren.
Ja, das ist richtig, ja.
Also Ballerburg, ich habe das nie gespielt, ich war quasi in der anderen Reichshälfte angesiedelt, ich war Amiga-Freak.
Oh, ganz böse.
Naja, also ich meine, Entschuldigung.
Ja, jetzt nach 30 Jahren kann ich das vergeben.
Halt leider weit überlegen, also Blitter und so weiter, sorry. Gell, also, aber egal, lass mal das. Genau. Aber Atari ST natürlich war auch eine tolle Maschine damals, es war ja sozusagen die Revolution, ne? Also plötzlich kam man diese, das war, finde ich, damals wirklich eine sehr spannende Zeit, oder? Als plötzlich diese neue Generation an Computern da war, wo alles plötzlich ging, wovon man vorher nur geträumt hat, ja. Beim Amiga nur ein bisschen mehr, aber egal. War doch so, oder? Es war ja wirklich
Naja, ich fand eigentlich, für mich ging es mit dem Atari 800 los, also dem Gerät vorher. Das richtig, war schon sehr beeindruckend für mich, was überhaupt Computer so können.
Ja, ich hatte auch einen Atari 800 XL und davor einen Texas Instruments. Also, ja, okay. Aber eben, genau, im Vergleich, ne? Der Atari 800 und dann der Atari ST, das war ja ein Quantensprung, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Das war so wie das 2012 der Heimcomputer war das, oder? So.
Naja, ne, war schon beeindruckend. Auflösung von 640 mal 400 Pixeln und so Sachen, das war schon großartig.
Und das sogar noch in Farbe, ne?
Ja, ja, na gut, Farbe gab es nur in 320 mal 200
Pixeln. Ach so, ja.
Und man braucht einen separaten Monitor.
Ach ja, beim genau. Atari. Beim Amiga war das ja nicht so, aber egal, ich lasse die Seiten.
Genau, gemein.
Okay. Aber das ist nicht das Einzige. Also du bist ein extrem vielseitiger Mensch, muss ich sagen. Das ist unglaublich. Also du hast dich eben beruflich mit sehr vielen, sehr technischen Dingen beschäftigt, aber dann eben auch privat offenbar mit sehr, sehr vielen, ja, Dingen, die jetzt in der Spiritualität angesiedelt sind, die jetzt wissenschaftlich nicht so eindeutig immer reproduzierbar sind und messbar sind, aber dennoch halt vorhanden. Also, und, dein Buch, Der Geist in der Materie, hat ja auch eine recht interessante Genesis. Das hast du ja 2006 vorhergeträumt.
Das weiß ich gar nicht mehr. Das kann sein, aber das ist jetzt richtig lange her. Das Buch ist ja schon lange her. Wenn ich das geschrieben habe, dann stimmt's.
Ich dachte, ich hatte das aus unserem Vorgespräch. Oder hast du das? Na, also irgendwoher muss ich das haben.
Ich kann es jetzt nicht ausschließen. Ich träume so manches.
Okay.
Aber müsste ich mal in meinem Tagebuch nachschauen. Manchmal mache ich mir da so Notizen.
Ja, frag mich nur, woher ich das
aber ohne Gewehr.
Okay, ist ja auch egal.
Ja.
Und Hans-Peter Dürr hat ja auch mal sinngemäß gesagt, und ich glaube, das Zitat ist auch kommt auch in deinem Buch vor, interessanter als die Realität, die Welt der Dinge ist die Welt ist die Wirklichkeit, die Welt der Wirkungen. Was ich sehr spannend finde, und man denkt dann natürlich sofort an Felder, und mit Feldern wird ja auch versucht, sehr viel von diesen Phänomenen zu erklären, über die wir unter anderem heute sprechen, also vor allem mit Telepathie und solche Dinge, aber so funktioniert es halt höchstwahrscheinlich nicht. Aber was weiß ich schon. Und ja, Konrad Lorenz hat auch mal was Interessantes gesagt, nämlich der Übergang vom Affen zum Menschen, das sind wir. Ist natürlich ein bisschen eine gefährliche Aussage, ne, weil, naja, das heißt natürlich, wir sind immer noch in Entwicklung und es, naja, gut, kann man sicherlich auch missbrauchen, diese Aussage, aber ich finde sie spannend und ich glaube, sie stimmt auch irgendwie. Es tut
mir leid. Also. Ja, ich finde sie überaus sympathisch, weil die ja auch uns irgendwie in Demut daran erinnert, dass da noch viel mehr Verwirklichung und ja auch Menschlichkeit möglich ist. Man muss ja nur auf den Planeten schauen, wo vieles unmenschlich im wahrsten Sinne des Wortes ist. Also von daher kann man da nicht gerade sagen, dass wir da schon als Menschen ganz angekommen sind, wo wir hingehen können.
Definitiv nicht. Eines der kontroversen Themen so in letzter Zeit ist ja deine Videodokumentation. Ich hatte sie ja auch in den News verlinkt und da gibt es ja auch einen sehr spannenden und ich finde sehr fair geschriebenen Artikel von Andreas Müller und eine ja doch sehr harsche Kritik von Michael Nahm. Und die Frage, die sich dann halt jetzt irgendwie stellt, ist ja eigentlich ganz provokant gesagt, ist jetzt Eckhard Kruse einfach nur zu dumm, um zu bemerken, dass Kai Mügge betrügt?
Genau, die Frage stellen sich natürlich viele und zumal ja auch das, was ich da schildere, ist ja auch erstmal unglaublich. Von daher, wenn man jetzt auf einer Suche nach einer Erklärung ist, ist ja die Erklärung, Eckhard Kruse ist zu dumm, erstmal eine charmante Erklärung, weil dann muss man an seinem Weltbild nicht rücken.
Da ist man aus dem Schneider dann, ne?
Dann ist man erstmal aus dem Schneider. Tatsächlich ist so jetzt, ich meine, wenn ich jetzt Freunden oder so von den Dingen erzähle, die zucken da auch erstmal zusammen, aber die sagen dann eben tatsächlich auch, naja, ich kenne dich und du bist eigentlich jetzt nicht sonst so ein irgendwie verstrahlter Typ, der irgendwie jeden Quatsch glaubt. Und das heißt, wenn man mich persönlich kennt, ist das meistens dann auch schon ein Grund zu sagen, naja, ich guck's mir mal ein bisschen genauer an. Aber ich habe volles Verständnis für die Menschen, die sagen, das ist alles Quark und ich bin ja da selber auch immer wieder am Staunen und am Hadern, ne, was das jetzt eigentlich alles soll und was wir jetzt mit unserem sonstigen Weltbild dann so anstellen sollen.
So ist es, ja. Ich habe mir das natürlich durchgelesen, den Artikel von Andreas Müller auf Grenzwissenschaft aktuell.
Also der Artikel ist von mir, ne, er hat da so eine Einleitung geschrieben, ne, wo er sich auch erstmal distanziert. Und
das meine ich jetzt also diesen Rahmenartikel und dann gibt es eine.
Genau, den meinst du, ja.
Eine okay. Kritik von Michael Nahm und eine Replik von dir.
Genau. Wobei die Replik jetzt nicht direkt auf den Michael Nahm-Beitrag gerichtet war, sondern auf das, was so an Rücklauf da war. Der Michael Nahm ist da ja ein spezieller Fall, um es mal neutral auszudrücken. Ich habe mit dem auch ein bisschen hin und her gemailt. Da gibt es also auch eine Vorgeschichte, dass er wirklich seit Jahren viel Energie da reinsteckt. Erstaunlich viel Energie eigentlich. Er könnte auch einfach mit den Schultern zucken und sagen, ja, der Eckhard hat es irgendwie nicht geschnallt, das ist sein Problem, aber da ist schon eine sehr massive Energie da irgendwie. Aber ist ja okay. Ich meine, solange man über Argumente redet, und über das, was ich gemessen habe, ist es ja durchaus produktiv, da mal drauf zu schauen.
Naja, ich denke, das kann nur helfen, ne? Solange es im Moment dann halt irgendwann unter der Gürtellinie oder so ist, aber das ist ja seine Kritik überhaupt nicht. Ja? Also die ist ja sachlich und es ist auch so, also ich habe mir natürlich zuerst seine Kritik und dann deine Replik durchgelesen oder deinen Standpunkt dazu. Und also wenn man sich jetzt einmal nur seine Kritik durchliest, dann ist man eigentlich überzeugt, dass Kai Müge betrügt. Und er bringt ja auch ein paar interessante Argumente, also er zeigt ja ein paar interessante Standbilder. Also um das jetzt kurz zusammenzufassen, aber du kannst das bitte gerne ergänzen. Mhm. Er sagt, Kai Müge würde sich einen sechsten Finger an die Hand kleben, das müsste er irgendwie während der Seance im Dunkeln machen, an beide, und würde dann, damit es so aussieht, als ob sein Daumen und seine Hand flach am Tisch liegen, und dann würde er mit dem Daumen unter den Tisch greifen und dann den Tisch herziehen und mit seinem Knie das Bein dagegen halten und ihn so unter Anführungszeichen levitieren lassen. Richtig?
Also, genau. Ja, so sinngemäß, genau. Ja, vielleicht kurz dazu. Also den Daumen finde ich ehrlich gesagt relativ putzig. Es gibt tatsächlich Aufnahmen, wo man sieht, dass der Kai mit den Daumen an der Tischkante hat. Das ist auch eigentlich gar nicht strittig. Insofern sehe ich da auch keinen Grund, noch einen sechsten Finger zu Hilfe zu nehmen. Das, was der Michael Nahm da als sechsten Finger bezeichnet, ist in meinen Augen ganz klar einfach eine Lichtspiegelung. Also das ist eine Kunststoffplatte. Infrarotlicht reflektiert auch ein bisschen anders als normales Licht. Das sind ja alles Infrarotaufnahmen. Und also ich denke, man braucht schon viel Fantasie, um diese Lichtspiegelung dann als eine Daumenattrappe, die da irgendwie an dem Hand dranhängt, zu interpretieren. Zumal es ja nicht so ist, also in den Seancen, ich sitze ja da mit Kai vorher, wir machen zwischendurch das Rotlicht an, dann wird es wieder ausgemacht, dann wird wieder Rotlicht angemacht. Also der müsste da schon, also was den Daumen angeht, da sehr viel sehr große Energie reinstecken. Und wenn einmal aus Versehen das Rotlicht angeht, also es ist ja auch nicht so, dass das alles genau berechenbar ist, was wir da machen, und da liegt ein Daumen rum, dann wäre er ja verloren. Warum sollte er dann überhaupt dieses Risiko eingehen? Interessanter ist vielleicht schon einfach diese Sache, kann man mit einem Daumen und einem Knie den Tisch anheben? Würde ich nicht ausschließen, ist sicherlich sehr trickreich. Der Punkt ist allerdings, es gibt einfach Aufnahmen, wo Kais Knie definitiv keinen Kontakt mit den Tischbeinen hat. Und dann bleibt halt nur noch der Daumen über. Wir haben auch Aufnahmen, wo kein Daumen unter dem Tisch zu erkennen ist, dann bleibt gar nichts mehr über.
Aber es gibt Aufnahmen, wo man, und du schreibst auch, und ich glaube, auf das beziehst du dich, eine Frage, Eine fragwürdig platzierte Daumenspitze war für mich ärgerlich.
Genau, ja, ja. Also wir haben ja die Videoaufnahmen und Kameraaufnahmen gemacht. Also ein Ansatz ist ja ohnehin, dass wir einen Blick unter den Tisch haben, damit man sieht, ob da irgendwas ist, und einen Blick von schräg oben, damit man die Tischplatte sieht. Und das eine ist Video, das andere ist Foto. Und natürlich wollen wir Aufnahmen, die möglichst optimal sind. Und wenn im Eifer des Gefechts mal eine Hand verrutscht oder so, ist es ja nicht so, dass wir da alle tiefenentspannt sind, sondern das ist ja ein hochenergetisches Geschehen, wo gesungen wird, wo man auch erstmal eine halbe Stunde irgendwie ja sitzt und wartet, dass sich was tut. Und dann kann es natürlich mal sein, dass die Hände nicht optimal positioniert sind oder dass der Kai, wenn es dann wirklich losgeht, irgendwie mit dem Daumen runterrutscht. Das ist dann okay, wenn Leute sagen, ja, der trickst da mit dem Daumen, da bin ich dann relativ entspannt. Aber wenn allein eine Aufnahme da ist, wo eben kein Daumen unter der Tischkante ist und kein Knie an dem Tischbein, dann wäre ja auch diese Aufnahme zu erklären. Ne? Also dass es natürlich Aufnahmen gibt, die nicht ganz so, vielleicht ganz so spannend sind. Wobei, man muss auch dazu sagen, ne, gab auch Feedback so nach dem Motto, der hebt das mit dem Daumen ganz alleine an. Das ist völlig aussichtslos wegen des Drehmoments. Ne? Und das habe ich ja auch in meiner Replik da geschrieben, weil einfach die Tischplatte, die ist über 80 Zentimeter Durchmesser hat, die, und man kann nicht an einer Seite mit einer Daumenspitze, die 2 Zentimeter da über die Kante rüberragt, so eine Tischplatte da hoch, wo obendrein noch Hände drauf liegen.
Ja, also es ist, also ohne den Fuß, das glaube ich also auch nicht, dass er da irgendwie eine Chance hat, das anzuheben. Geht nicht. Da bin ich ganz bei dir. Man sieht aber dann tatsächlich teilweise, also Michael Nahm zeigt ein paar Aufnahmen, wo ich annehme, sein Daumen ist unterhalb der Tischplatte und sein Knie befindet sich nah am Tischbein. Okay, wie gesagt, mir ist es da so gegangen, ich lese mir das durch und bin da wirklich stark ins Grübeln gekommen. Wieder mal. Ja, es ist, das, was Kai zeigt, ist ja so unglaublich, dass irgendwas wehrt sich dann immer wieder. Ja, das kann doch nicht sein, ja. Und, okay, und dann lese ich deine Replik und das ist halt wirklich, oder deine Stellungnahme, und was dort halt wirklich interessant ist, wie du jetzt gerade eben gesagt hast, dort sieht man dann während Michael Nahm eine Infrarotaufnahme hernimmt, die natürlich, also wo ja warme Gegenstände vor allem sehr hell erscheinen, ne?
Nee, das wäre dann eine andere Infrarotfrequenz, das wäre Wärmebild. Das ist jetzt nah am sichtbaren Bereich, irgendwie 900 Nanometer Größenordnung, wen es interessiert. Okay. Also da haben wir jetzt nicht Wärmestrahlung drauf.
Okay.
Nur die Reflexionseigenschaften sind ein bisschen anders.
Die sind anders und daher ist das halt, kann das jetzt ein Daumen sein oder es kann ein falscher oder was auch immer sein, und wie du ja selbst auch sagst, manchmal hat er den Daumen unterhalb der Tischkante. Also das bestreitest du auch nicht, ne?
Genau, da gibt es so eine Daumenspitze. Ich habe tatsächlich auch bei dem Schneiden des Videos gar nicht so drauf geachtet, weil das jetzt für mich nicht so ein Riesenthema war. Und da gibt es dann Aufnahmen, wo dann eine Daumenspitze oder auch mal 2 Daumenspitzen zu sehen sind unter der Kante, aber der ragt halt wirklich da über diese Kunststoffkante ein Stückchen rüber. Und auch so von der Geometrie, wie dieser Tisch aufgebaut ist, nützt dieser Daumen da einfach nichts. Ne? Und ich habe ja auch in meiner Replik geschrieben, Herr Nahm möge doch einfach mal ein Video aufnehmen, was genauso aussieht, mit Aufnahmen, die dann genauso aussehen. Und bisher habe ich von ihm was gesehen, wo er tatsächlich dann mit Daumen, mit 2 Händen und sehr genau kontrollierten Knie an dem Tischbein den Tisch hochhebt. Dass das möglich ist, überrascht mich jetzt nicht. Aber ich habe ja eben auch diese Aufnahme zum Beispiel hinzugefügt, wo das Bein von Kai ganz woanders ist.
Also, das wollte ich jetzt gerade sagen, genau. Und dann liest man eben deine Stellungnahme und da gibt es dann eben ein Bild, dass er nicht im Infrarotbereich ist, sondern eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, völlig scharf.
Doch, das ist alles Infrarot. Also das war alles im Dunkeln, aber wir haben halt dann so eine Infrarotbeleuchtung da, die dann eingeschaltet wird und dann können die Kameras was aufnehmen.
Okay, aber das Bild, das Michael Nahm verwendet, ist viel schlechter aufgelöst und hat eine schlechtere Qualität als das, was du zeigst, weil das ist schwarz-weiß und sehr scharf. Also ist beim einen das Rotlicht an und beim anderen nicht, oder wie?
Diese Levitation, die waren alle im Dunkeln, aber eben mit Infrarotlicht. Teil der Aufnahmen sind ein bisschen unschärfer, weil er da Screenshots aus dem Video rausgenommen hat, was einfach eine niedrigere Auflösung hat. Die Untertischfotos sind alle mit einer Spiegelreflexkamera, die ich umgebaut habe, gemacht. Also die haben auch, jetzt auf Grenzwissenschaften sind die ja mit relativ niedriger Auflösung. Ne? Die haben also wirklich eine Eine Canon 600D ist das, ne? Also richtig gute Fotos sind das, mit aber ausgebautem Infrarot-Sperrfilter.
Naja, also aber trotzdem, da ist ein Unterschied. Michael Nahm zeigt vor allem Bilder, die sind grün, schlechtere Auflösung und eben, ja, okay, beide Infrarot. Und du zeigst eine Aufnahme, die ist aber sehr hochauflösend und sehr scharf. Also ich weiß nicht genau, ja, was da der Unterschied ist. Und, die schwarz-weiß, die du zeigst.
Ja, also er hat halt die Bilder, ne, weil er natürlich nicht meine Originaldaten alle hat. Er hat die einfach aus dem Video genommen. Aha, okay. Und ich habe jetzt in dem Video, habe ich die tatsächlich grün eingefärbt, damit man da nicht groß erklären muss. Das ist halt dieser typische Infrarot-Look. Na, wenn man so Infrarot-Nachtsichtgeräte hat, werden die ja gerne in grün gezeigt. Deshalb habe ich da, um da nicht groß was erläutern zu müssen, das Video ist ja jetzt auch nicht irgendwie im wissenschaftlichen Sinne präpariert, sondern eher so populärwissenschaftlich, dass man sich es gefällig anschauen kann. Ich habe da nicht den Anspruch gehabt, jetzt das gesammelte Beweismaterial irgendwie zu verwursten, weil dann wäre das Ding 2 Stunden lang geworden. Ne? Das ist wirklich einfach so ein Einstieg, um neugierig zu machen und jetzt, ne, das Material, die vielen Fotos und so weiter, die RAW-Daten, die sind natürlich auch alle verfügbar. Die habe ich natürlich auch alle, wenn da irgendwo wirklich mal ein wissenschaftlicher Diskurs entstehen würde, sind hier auch alle da.
Und du zeigst dann eben eine hochauflösende Aufnahme aus deinem Archiv, wahrscheinlich aus den RAW-Daten. Und dort sieht man dann eben, wie der Tisch levitiert und die beide Hände liegen eindeutig. Also kein Daumen ist unterm Tisch. Also man sieht diese Aufnahme von unterm Tisch und das Knie ist auch weit weg. Und, genau. Und das ist dann halt, und da wird es dann wieder, und es kommen jetzt auch einige Fragen im Chat, warum das dann denn so dunkel sein muss und so weiter. Ich verweise da wirklich, die ist auch verlinkt auf die Sendung, die wir zu Beginn des Jahres mit Kai Mügge gemacht haben, wo wir genau auf diese Dinge eingehen. Es ist, also, vielleicht magst du das auch noch ein bisschen erläutern, das mit der Dunkelheit. Es ist halt ein bisschen so, wie wenn man ein scheues Tier versucht aufzunehmen, da kann man dann auch einen Scheinwerfer draufstrahlen. Also, das Phänomen zumindest, klingt wie Ausrede, aber
Ja, halt so, und das sind natürlich die Standardfragen. Ne? Warum kann man das Licht nicht anmachen? Warum kann man nicht mit Wärmebild operieren und so weiter? Das sind halt typischerweise die Fragen von Menschen, die da mal so reingeschnuppert haben, die selbst bei einer Seance waren und auch einfach nicht, ne, sich damit weiter auseinandergesetzt haben. Vor dem Hintergrund ist die Frage legitim. Auf der anderen Seite bin ich auch mal ein bisschen müde, ne, da immer diese Fragen zu beantworten. Von daher nur kurz. Das sind Phänomene, wo wir nicht genau wissen, wann und wie die sich entwickeln. Die haben irgendwas mit Bewusstsein zu tun. Die haben anscheinend auch immer, ja, bei hellem Tageslicht geht's nicht. Ne? Also irgendwie scheint da auch immer eine Fluchtmöglichkeit dieser Phänomene notwendig zu sein. Manche argumentieren, dass es sogar ja gewissermaßen metaphysisch gewollt ist, ne, weil die Menschheit derzeit dafür bewusstseinsmäßig noch gar nicht bereit wäre. Das ist natürlich alles spekulativ, aber es ist einfach eine Erfahrung bei den Seancen, dass ja anscheinend auch bei allen Phänomenen ja für den Skeptiker immer irgendeine Zuflucht auch bleibt, vielleicht sie ja sogar bleiben soll, dass man sich so rausretten kann. Was im Dunkeln passiert, glaube ich eh nicht. Und das ist ein Zeichen, wenn das bei Licht macht, dann glaube ich es. Aber so funktioniert es halt nicht.
Ja, ja, also Jaman schreibt, gerade diese Fragen müssen beantwortet werden. Ja, versuchen wir, ja. Aber im Prinzip ist deine Arbeit ja eine ongoing Untersuchung, um Fragen auf diese Antworten zu finden. Ne? Der Punkt ist, wir wissen es eben nicht. Man kann halt jetzt experimentell feststellen, ja, diese Phänomene sind offenbar scheu. Und was ich vorher noch sagen wollte, also das Interessante ist, man liest dem Michael Nahms Kritik, man liest deine Stellungnahme und dann fragt man sich halt, ja, aber warum? Okay, Michael Nahm zeigt da eine Stelle, die ist, und die greift er halt jetzt isoliert raus. Und wenn man jetzt nur sich das betrachtet, dann sieht es so aus, als wäre es eindeutig, dass Kai Mügge betrügt und gar nichts kann. Aber dann zeigst du eine Aufnahme völlig klar, wo man sieht, ja, aber da ist kein Knie und gar nichts. Und man müsste dann halt auch diese Aufnahme einmal erklären. Ne? Und man müsste halt auch erklären, ja, warum würde Kai Mügge mit solchen Tricks arbeiten, wenn er doch offenbar auch entweder tatsächliche Phänomene hervorbringt oder diese Levitation auch völlig ohne Knie und Daumen unterm Tisch hervorbringen kann? Ne? Weißt du, also
Naja, man müsste sich auch fragen, warum Kai überhaupt Experimente zulässt, die er dann, wenn er ein Betrüger wäre, permanent die Gefahr haben, dass er ganz dumm dasteht, wo er ja eigentlich, na, seine Chancen sind gut besucht, die sind ausgebucht. Warum sollte er überhaupt das Risiko eingehen? Na, auch auf der Ebene könnte man mal die Frage stellen, warum gibt er sich das dann überhaupt?
Na, also das, jetzt können wir jetzt sagen, ja, ne? Marketing, ne? Er spekuliert halt damit, dass er nicht erwischt wird und so, aber ja, es ist auch eine berechtigte Frage, aber noch schwieriger finde ich es zu beantworten, wenn er jetzt tatsächlich, nehmen wir mal an, er könnte echte Phänomene hervorbringen, ja, warum sollte er dann gleichzeitig auch betrügen? Ja, oder wenn er eine viel bessere Art hat, diese Phänomene eben hervorzubringen, warum sollte er dann so krude Methoden dazwischen einsetzen? Also es ist auf der anderen Seite aber auch so, dass es ja auch tatsächlich Medien gibt. Du hast ja auch mit welchen gearbeitet, die vor allem so Stimmphänomene hervorbringen, wo man dann tatsächlich die schon ertappt hat dabei, wie sie betrügen. Oder zumindest, ja,
also. Ja, da wäre ich auch erstmal immer mit diesen Betrugsvorwürfen ein Stück weit vorsichtig. Da muss man auch die genaueren Umstände kennen. Aber es ist unumstritten, dass in der Geschichte der Medialität Medien betrogen haben. Und zwar Medien, von denen andere, also von denen man auch gesagt hat, oh, die können definitiv was. Ne? Es gibt da durchaus auch Aussagen von, ich glaube, das war die Eusebia Palladino, die sogar gesagt hat, wenn ihr mich nicht ordentlich kontrolliert, dann betrüge ich und sonst mache ich richtige Phänomene. Na, was man so als Mixed Mediumship bezeichnet. Also es gibt ja die ganze Bandbreite. Ich bin da relativ entspannt. Also ich sehe nicht, dass Kai irgendwo, so wie ich ihn kenne, was ich bei ihm gesehen habe, dass da irgendwann mal Betrug im Spiel war. Also das kann ich so von meinem Erleben her so sagen. Aber selbst wenn bei einem Medium irgendwann mal Betrug im Spiel gewesen sein sollte, wäre das für mich kein Grund zu sagen. Also nach dem Motto, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, ist ja Quatsch, weil wenn ein Mensch einmal gelogen hat, zu sagen, ich kann dem nie wieder glauben, würde auch keiner machen. Dann könnten wir nicht miteinander umgehen als Menschen. Na, aber dennoch, bei Kai, also kann ich sagen, jetzt auch mit diesem Daumen, ne, der streitet das ja auch gar nicht ab. Ja, Mist, da war der Daumen unter der Tischkante. Ne, also da sehe ich jetzt irgendwie, also aus meiner Sicht ist da nichts, wo irgendwie Betrug im Spiel ist. Na, zumindest, ne, also das war erstmal meine Arbeitshypothese.
Ne. Und dann ist das ja auch nur einer der Phänomene, die er vorbringt. Genau. Ne? Also da gibt es ja dann Aufnahmen, wo ihm relativ viele Steinchen aus den Augen kullern. Gut, dann sagen auch manche, kann man sie alle in die Tränendrüsen stecken. Ja, okay. Muss halt jemand zeigen, ich weiß es nicht. Und dann gibt es natürlich, also, und ja, ich möchte jetzt auch nicht zu lange auf dem herumreiten, weil wir es schon ein paar Mal getan haben und Kai war ja auch schon selbst zu Gast und aber eher jetzt gar nicht so auf Kai bezogen. Es gibt unglaublich viel sehr gut dokumentierte Phänomene und du hast da ja, finde ich, bahnbrechende Arbeit geleistet. Und solange man die nicht erklären kann, dann nur auf den Fällen herumhacken, die möglicherweise auf Betrug hinweisen, finde ich auch nicht ganz ehrlich, weil, oder finde ich, ist für mich jetzt auch nicht befriedigend. Ja, natürlich, man möchte niemanden aufsitzen, man möchte nicht seine Zeit verschwenden, ja. Man möchte nicht einem Betrüger hinterher spüren. Ich finde auch das, was Iloban von Ludwig einmal gesagt hat, sehr interessant. Sobald ein Medium Geld verlangt für seine Seancen, ist es so quasi bisschen verdorben oder verdorben für ihn, weil dann ist er unter Erfolgsdruck. Und das finde ich ein gutes Argument.
Ja, ich finde das ein schlechtes Argument, weil da kann man auch sagen, sobald ein Arzt Geld verlangt für seine Heilfähigkeit, ist er unter Erfolgsdruck und wird kein guter Heiler mehr sein. Also ich meine, wenn man sein Leben der Schmedialität widmet, muss das Geld halt auch irgendwo herkommen.
Na, das also, verstehe ich total, aber ich meine, ich verstehe auch den Gedankengang, dass man sagt, wenn jemand davon abhängig ist, wenn jemand Seancen für, keine Ahnung, ein paar hundert Euro anbietet und dann passiert nichts ein paar Mal hintereinander, da wird sie das ja auch herumsprechen und dann wird halt keiner mehr kommen.
Ja, natürlich. Also das ist
und das ist ja das Problem. Und deshalb verstehe ich, dass man sagt, dass das Ganze ein bisschen, ich sage mal, schwieriger macht. Und das finde ich ist so.
Ja, das ist eine Belastung, aber das gilt sicherlich auch in anderen Berufen. Ne? Wenn man irgendwie Sportler ist und einen die gute Leistung verlässt oder was weiß ich, Theater, Schauspieler und die Stimme ist weg. Also Risiko gibt es in vielen Berufen, ne? Und klar, als Medium hat man natürlich irgendwie anscheinend eine Fähigkeit, die noch weniger greifbar ist, die man auch nicht irgendwie durch Training sich mal eben zurückholen kann. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass da einem irgendwie auch ein Stück weit ja irgendwie vielleicht sowas wie die Angst im Nacken sitzt oder man oder irgendwie, also ja, ne, aber
also was ich
sehe da jetzt keine Alternative. Ne?
Alternative zu was? Wie meinst du Alternative?
Naja, zu sagen, also jetzt zu sagen, Medien sollen grundsätzlich ohne Geld arbeiten, ne, damit das irgendwie besser ist, ist halt auch irgendwie weltfremd. Ne? Ich meine, es gibt ja tatsächlich auch private Zirkel, die auch gar nicht in die Öffentlichkeit gehen. Ne? Der Kai ist tatsächlich jemand, der die auch teilweise schult oder mit denen sitzt und die machen genau das. Dass die eben nicht an die Öffentlichkeit gehen, kein Geld damit verdienen und die haben auch Phänomene. Ja. Nur von denen hört man natürlich auch nicht viel, ne? Weil die einfach gar nicht sich da dem Rampenlicht stellen wollen. Das ist natürlich schon eine größere Entscheidung.
Carsten Dresbach zum Beispiel hat ja auch so einen Zirkel, den du sicher kennst, ne? Oder?
Genau.
Ja. Und ja, es ist ein komplexes Thema und ich verstehe den Einwand, dass eben man da ein bisschen, dass man da unter Erfolgsdruck kommt und dann vielleicht in die Versuchung und dass dann vielleicht tatsächlich diese absurde Situation entsteht, dass es Medien gibt, die tatsächlich Phänomene hervorbringen und so wie diese Dame, die du da zitiert hast, wenn halt nichts passiert, dann fälscht man halt eines.
Naja, natürlich mag es das geben. Ne? Man muss allerdings auch schauen, bei den Phänomenen, ne? Bei manchen Phänomenen kann man sich sicherlich eher überlegen, wie da eine Tricksterei möglich ist, aber ich habe ja beim Kai, wir haben ja nicht nur die Tischexperimente gemacht, sondern auch andere Phänomene und er wird halt wirklich schon sehr genau kontrolliert. Es ist ja so, da gibt es dann diese Haltekontrolle, das heißt, gut, einerseits seine Frau hält ihn, das ist natürlich nicht so aussagekräftig, aber ein anderer Sitzer, zum Beispiel meine Frau, hat ihn gehalten und dann gibt es eben auch die Phasen, wo sie sich vor das Medium, vor Kai da vorstellt, seine beiden Hände und Knie hält und die Julia, also seine Frau, gleichzeitig festhält. Und wir haben in solchen Phasen eben dann auch Phänomene gehabt, wo sich dann von der Leuchtscheibe zum Beispiel eine Hand bewegt hat. Und sonst war nur noch ich im Raum. Und da wird es dann halt wirklich eng mit solchen Betrugserklärungen. Vielleicht grundsätzlich dazu auch, ne, ich sehe das auch, muss ich sagen, ganz entspannt. Ne. Was ich mache, sind Messungen, ich mache Experimente, ich versuche die Bedingungen genau zu dokumentieren und natürlich auch so zu setzen, dass es halbwegs spannend ist, ne, dass es nicht zu viele Schlupflöcher gibt. Aber gleichzeitig sind das ja dann, ist das Material ja auch, kann man ja nutzen, um auch die eigene Betrugshypothese zu überprüfen. Von daher sollte das Material also für jeden Wert haben. Und wenn beispielsweise ein Michael Nahm dann sagt, das ist alles Betrug, prima, aber dann möge er eben auch dann zum Beispiel diese Fotos erklären, die ich da jetzt in dieser Replik eingebaut habe. Und tatsächlich hat er dazu mir nicht viel, also wir haben ja auch, wie gesagt, Mailkontakt gehabt und da hat er mir zu den Fotos eigentlich nicht viel zugesagt. Nur so nach dem Motto, naja, das kann man schon irgendwie tricksen und der Kai ist ja geschickt. Und das ist für mich keine gute Erklärung dann. Nein,
das ist keine gute Erklärung. Überhaupt nicht. Ja. Ja. Also immer wieder, wenn man über dieses Thema zu sprechen kommt, sieht man eben, es ist nicht so einfach. Also und zwar in beide Richtungen, muss man jetzt ganz fair sagen. Ne? Es ist für jemanden, der jetzt der Betrugshypothese anhängt, gibt es viele ungeklärte Fragen oder viele Dinge, die man dann halt erklären muss, die meiner Meinung nach schwer sind zu erklären. Ich meine, du hast Phänomene, vielleicht können wir das natürlich auch noch heute sprechen. Du hast ja auch Phänomene dokumentiert, wo sich Stimmen mitten im Raum manifestieren und wo du mit einem Mikrofonarray eindeutig die Richtung festgestellt hast, dieser Stimmapparationen oder wie man das sagen soll, oder Emanationen oder so, wo auch verschiedene Stimmen auftreten, wo diese Stimmen auch, wenn man die Formanten sich anschaut, nicht einfach nur im Spektrum verschoben sind, sondern also wirklich die Formanten eines Kindes aufweisen und die Stimme des Kindes unter Anführungszeichen kam dann auch aus einer tieferen, also räumlich tieferen, also als ob da wirklich ein unsichtbares Kind gestanden wäre, das gesprochen hätte und andere Stimmen und die sich unterhalten hätten. Ja. Also solche Dinge hast du dokumentiert.
Während das Medium, muss man dazu sagen, nur gefesselt im Kabinett ist und die Teilnehmer des Hearings Hand in Hand sitzen. Also das noch so als Zusatzinformation. Da ist also wenig Raum, dass da jemand im Raum dann irgendwie rumläuft und da irgendwas macht. Genau.
Und wo ist dann dieses Kabinett? Also das sind ja Kabinettssitzungen, wo das Medium in seinem kleinen Zelt oder so sitzt.
Genau.
Und ich glaube, da gibt es auch ein paar Fälle, wo ihr ein sehr schweres Kabinett verwendet habt und das Ding wirbelt dann da durch die Luft und so. Ist alles dokumentiert in einigen Artikeln und das findet man ja auch alles auf deiner Website, richtig?
Genau, ja, das war jetzt wieder mit dem wirbelnden Kabinett, ist wieder ein anderes Medium, genau. Aber auf meiner Website findet sich da einiges an Informationen, ja.
Ah ja, das ist wieder, ja, okay, da gibt's ja einfach schon so viele Sachen, die du da dokumentiert hast, das ist wirklich erstaunlich, ja. Und also diese ganze Fülle an Dingen, die du da auch, also allein du jetzt schon dokumentiert hast und wenn man dann in der Geschichte zurückgeht, also es gibt im Archiv inzwischen wirklich eine ganze Sammlung, es gibt glaube ich 4 Interviews mit Kai Mügge und dann eines mit Carsten Dresbach und so weiter und noch eines mit einem Zirkel aus Deutschland, die jetzt in Spanien sind. Also wenn man und dann geht das Ganze bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück und da gab es also Nobelpreisträger und eigentlich führende Wissenschaftler der Zeit, die sich ganz klar Stellung bezogen haben und gesagt haben, ja, also da werden Phänomene gezeigt, die für die wir einfach keine Erklärung haben. Punkt. Und also das einfach alles wegzuwischen, das ist schon mindestens genauso bedenklich oder meiner Meinung nach sogar bedenklicher, als wenn man alles von vornherein glaubt, ja, und jedes Phänomen sofort unhinterfragt als wahr und so weiter annimmt, ja. Und jede Channeling-Durchsage ist die Wahrheit und sonst nichts, ja. Also das wäre jetzt das andere Extrem. Und in diesem Gespräch heute Abend wird es um diese beiden Extreme halt auch gehen. Darum geht es auch in deinem Buch. Das ja auch verlinkt ist und das ich, wie gesagt, gelesen habe und das ich wirklich sehr, sehr spannend fand und wo ich sagen muss, dass ich fast eigentlich durchgehend völlig d'accord mit dir bin, weil da wenig eigentlich, also da gibt es wenig zu meckern. Ja? Also der Geist in der Materie heißt das, naja, also oder gar nichts in Wirklichkeit. Ich meine, es gibt ein paar Dinge, die haben sich inzwischen überholt. Ne? Ich meine, KI hat sich um einiges weiterentwickelt. Also das Buch ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre alt, richtig?
Ja, bei KI würde ich gar nicht, also KI ist natürlich eindrucksvoll jetzt, ne, mit den Large Language Models und so weiter, aber in der Essenz habe ich eigentlich da die gleiche Position wie mein Buch.
Okay, ja, auf das möchte ich auch eingehen. Gravitationswellen konnten inzwischen gemessen werden tatsächlich, aber der Rest ist leider nach wie vor gültig, beziehungsweise also sogar fast prophetisch teilweise, was du da in deinem Buch schreibst, vor allem wenn du dann so über eine Pandemie des Geistes sprichst und solche Dinge. Dann, ja. Und diese Dissonanz oder dieser Widerstreit, der hat sich eben eigentlich in den letzten 10 Jahren noch um einiges verschärft.
Ja, oder die Unfähigkeit, über Dinge zu diskutieren, wo man verschiedene Meinungen hat. Ne? Das ist natürlich einerseits jetzt in meinem Buch bezogen, so, und ich habe ja da so exemplarisch so den ESO und den Schuwi, also den Esoteriker und den Schulwissenschaftler. Und das, denke ich, haben wir natürlich in den vergangenen Jahren gesehen im Politischen, wo immer mehr eine Meinung wird sozusagen verordnet und die anderen sind die Bösen. Ne? Dass also so die Fähigkeit zum Diskurs immer mehr abhanden kommt, das finde ich schon gerade in den letzten Jahren dramatisch.
Ja, das ist es. In deinem Buch schreibst du auf Seite 271, die Physik ist längst überzeugt, dass Materie keineswegs das Wichtigste ist. Aber ist sie das? Ich meine, wenn wir uns CERN ansehen, wahrscheinlich das teuerste Physikexperiment, das jemals durchgeführt wurde. Und Gott sei Dank, dass das durchgeführt wird. Ich meine, das Internet ist eines der, sagen wir mal, Abfallprodukte von CERN, kann man sagen. Zumindest das World Wide Web. Aber CERN geht ja komplett von einer teilchenbasierten physikalischen Weltbild aus, also von einem von Materie.
Teilchen und Materie würde ich da nicht gleich sehen. Materie ist etwas, was Masse hat.
Genau, aber man sucht ja die Masse, man sucht ja diese, wie die Masse entsteht. Das ist ja quasi der Forschungsauftrag von CERN, dieses God
Particle. Ja, aber dass es masselose Teilchen gibt, ist, glaube ich, auch Konsens. Ne? Ich bin jetzt bei der aktuellsten Physik da nicht so ganz. Aber also ich meine jetzt, ein elektromagnetisches Feld ist erstmal masselos, ne? Oder ein Magnetfeld. Also mir ging es bei der Aussage einfach nur darum, ne, dass wir halt neben der Materie natürlich dann eben Felder Energie haben, ne? Das tiefer wollte ich da in dem Sinne gar nicht gehen. Ne?
Ja, okay. Aber auch Felder basieren ja dann auf irgendwelchen Bosonen und so weiter und können ja dann auch wieder auf Partikel und Materie die Masse, Partikel die Masse haben zurückgeführt werden.
Naja, gut, dann genauer, ne? Also Ruhemasse. Ne? Ich meine jetzt, also Photonen haben keine Ruhemasse. Ne? Die bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit und haben damit ihre Energie und gut ist. Ne? Also Materie ist etwas mit Ruhemasse. Und ansonsten gibt es natürlich jetzt genau Welle-Teilchen-Dualität. Das, ne, ist sozusagen ja gerade diese Schnittstelle. Ne? Was ist es jetzt? Ist es Welle oder Teilchen? Da ist man ja auch noch nicht in letzter Konsequenz sich eins. Ne? Und das ist, aber was jetzt so die aktuelle, ganz aktuelle Physik angeht, bin ich da jetzt auch nicht auf dem neuesten Stand.
Einer der aktuellsten Trends ist ja, ich meine, Tom Campbell wird ja sicher, ich glaube, wir haben ja auch schon über ihn gesprochen, und das ist ja einer der, ein relativ aktueller Trend, wo man eben sagt, wir brauchen überhaupt das Konzept der Materie, können wir vergessen, das ist letztlich nur Information. Da ist nur irgendwo die Information, dass etwas an einem bestimmten Ort ist und eine bestimmte Masse hat und so weiter. Und das ist eigentlich das Relevante. Finde ich, ist ein äußerst interessanter Ansatz.
Naja, ich verbinde Tom Campbell vor allen Dingen auch damit, dass er halt sagt, alles eine Simulation, was ja gerade auch so im Trend ist. Und das ist tatsächlich eine Sicht, mit der ich irgendwie überhaupt nicht einhergehe, schon weil ich da ein paar grundlegende Probleme sehe, ne, wenn ich mir anschaue, wie ein System simuliert wird, ne, wo ich dann, der Tom Campbell hat ja dann auch, nimmt so eine Zellenstruktur und kleinste Längen an, und da würde ich zum Beispiel sowas wie Aliasing-Effekte annehmen, ne, und da, auf sowas geht er auch nicht weiter ein, und letztendlich verlagert ja auch dieser Gedanke einer Simulation nur die Frage nach unserer Realität eine Ebene höher, ne, also wo existiert diese Simulation? Ansonsten, Information sozusagen die letzte Essenz ist, da würde ich wieder sehr mit einhergehen.
Ja, ich meine, er betont in dieser 800-Seiten-Schwarte schon mehrfach, dass das mit der Simulation nur ein Modell ist. Also er sagt nicht wirklich, dass wir da jetzt in einer Simulation leben, aber dass das, und er experimentiert da ja auch, ne? Also er arbeitet ja sehr stark mit außerkörperlichen Erfahrungen, die er selbst macht und wo er dann tatsächlich in diesen anderen Welten auch Experimente durchführt, ne?
Also da sind wir beim Thema Bewusstsein und beim Thema, was ja auch ein extrem vernachlässigtes Thema eigentlich so in der Mainstream-Wissenschaft ist, veränderte Bewusstseinszustände, in welcher Form auch immer. Ne? Wir argumentieren ja immer mit dem Alltagsbewusstsein. Und wenn wir jetzt in einem anderen Bewusstseinszustand sind, können wir die Welt sowieso nochmal komplett anders erleben.
So ist es. Also ich meine, komplett anders erleben. Ich meine, Menschen, die solche außerkörperlichen Erfahrungen durch Meditation oder auch teilweise induziert durch DMT oder wie auch immer machen, aber vor allem jetzt, sage ich mal, Meditation oder ja sonstige Techniken, erleben ja teilweise Wirklichkeiten, die realer sind als unsere Wirklichkeit. Ne?
Und, genau, ja.
Und in einer so intensiv wie kaum in der Wirklichkeit. Und da muss man sich natürlich, und das sind ja Millionen Menschen, die solche Erfahrungen machen, und da muss man sich natürlich schon fragen, ja, aber wo sind die? Ja. Und also ich finde, der Ansatz, das Ganze dann zu sagen, ja, man kann sich das so vorstellen wie eine Simulation, ist deshalb auch brillant, weil er zum Beispiel auch erklärt, warum die Lichtgeschwindigkeit mehr oder weniger konstant ist. Ne? Also warum es da eine Maximalgeschwindigkeit gibt, über die man nicht wirklich drüber kommt. Zumindest bis jetzt haben wir das halt nicht wirklich schaffen können, dass sich irgendwas schneller als Licht bewegt. Ja,
ja, ich habe jetzt da seine Argumentation nicht ganz präsent, aber auch das hat mich eigentlich nicht besonders überzeugt, weil ich kann ja natürlich eine Simulation bauen. Na, wenn ich jetzt irgendwie ein dreidimensionales Raster mit irgendwelchen Voxels, also Volumenpixeln, aufbaue, kann ich ja beliebige Regeln annehmen, wo auch also von der einen Ecke des Quaders zur anderen Ecke direkt eine Korrelation entsteht. Und nebenbei bemerkt, wir haben ja sowieso auch mit Quantenverschränkungen ein Problem, dass wir eben auch sozusagen, ist auch ein Thema, wo man sich auch noch nicht ganz eins ist, ob da Informationen mit übertragen werden kann, aber wo wir ja auch eine scheinbar zumindest überlichtgeschwindigkeitsschnelle Korrelation über entsprechende Entfernungen haben.
Also Verschränkung meinst du jetzt, oder?
Ja, Quantenverschränkung, ja, genau. Na, also das, wie gesagt, ob man damit Informationen übertragen kann, das ist die heutige Physik ja eher skeptisch. Aber ich sehe dieses Lichtgeschwindigkeitsargument als Argument für eine Simulation, also überzeugt mich persönlich jetzt nicht besonders, weil ich kann eine Simulation bauen, wo irgendwie beliebige Zellen in meinem künstlichen Universum unmittelbar korrelieren und dann mache ich den nächsten Simulationsschritt und gut ist. Ne? Also das, ja.
Ja, also, okay, da müsste man jetzt Tom Campbell selbst wahrscheinlich dazuhören, aber er sagt halt, wenn sich was durch den Raum bewegt, dann muss das halt quasi Pixel für Pixel sein und dann irgendwo gibt's da irgendwo beschränkt dann quasi die Rechenleistung unter Anführungszeichen, wie schnell sich sowas bewegen kann. Dein Argument verstehe ich auch, warum muss sich das pixelweise bewegen? Ne?
Genau.
Ist auch eine gute Frage, weiß ich nicht, vielleicht weil du sonst mit der Simulation ein Problem kriegst, weil du, ich weiß es nicht, ja, es ist eine gute Frage.
Ja, aber da könnte ich mir relativ schnell ein Simulationsmodell vorstellen. Ich meine, jetzt eine Simulation, die irgendwie rasterbasiert ist, das ist ja als Gedankenexperiment relativ einfach. Ne? Das machen wir im ersten Semester Informatik, gibt es so ein Game of Life, ne? Das ist so ein Klassiker, das ist eine rasterisierte Simulation, ne? Wo sozusagen Leben dann simuliert wird, also sehr, sehr primitiv, ist so ein Klassiker. Und auch da kann ich natürlich mir ein Modell überlegen, wo beliebig irgendwie Fernwirkungen denkbar sind. Ne? Also das, ja, überzeugt mich einfach nicht besonders.
Okay, naja, also ich finde, dass all diese Rätsel, also auch eben Synchronizitäten und so weiter und also auch das Doppelspalter-Experiment, dass er diese Dinge wirklich sehr schön erklärt und dass es eigentlich meines Wissens jetzt keine andere, physikalische Theorie, das muss es erst noch so richtig werden. Da hat er ja, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen verfolgt hast, da hat er ja so Abwandlungen des Doppelspaltexperiments am Start, wo er Vorhersagen getroffen hat. Also wo er jetzt wirklich tatsächliche Vorhersagen getroffen hat, die man jetzt auch verifizieren kann. Also seine Theorie ist in dem Sinne auch widerlegbar. Und okay, ich nehme zur Kenntnis, für dich nicht so überzeugend.
Ich habe jetzt auch, also jetzt seinen aktuellen, ich habe auch tatsächlich diese Videos mal gesehen, da hat er da irgendwie da, aber ich, also da bin ich jetzt auch nicht ganz auf der Höhe, ne? Also ich sage einfach, das ist jetzt eher so ein Gefühl, ne? Ich habe mich da mit seinen Theorien jetzt nicht so intensiv beschäftigt, dass ich sagen würde, ich habe jetzt hier aufgeschrieben, warum das alles Quatsch ist. Nur ich habe eher das Gefühl, dieses Simulationsthema, das ist eher eine Verlagerung, die nicht wirklich unsere Fragen löst.
Nein, die lösen eigentlich unsere Fragen ganz wunderbar. Und sie lösen auch eigentlich, sie erklären auch, wie diese ganzen paranormalen Phänomene zustande kommen können, weil in einer Simulation ist sowas natürlich offenbar möglich. Aber wie gesagt, das Argument von dir finde ich auch gut, das mit der Lichtgeschwindigkeit, ja, warum muss ich das dann, ja, keine Ahnung, sie ist natürlich auch nicht völlig hundertprozentig wasserdicht. Da hast du natürlich recht, aber ich war schwerst beeindruckt. Also er verwendet ja auch dann quasi die objektorientierte, den objektorientierten Ansatz, um die Wirklichkeit zu erklären. Und da tat ich mir zumindest viel leichter als mit irgendwelchen fernöstlichen Bildern oder hinduistischen Texten. Also ich finde, das ist ein wunderbarer, westlich geprägter Ansatz, die spirituelle Welt zu beschreiben, die geistige Welt zu beschreiben, meiner Meinung nach.
Okay, ja, kann ich einfach so stehen lassen. Ne? Also.
Synchronizität versus Ursache-Wirkung, ne? Das ist ja auch so ein Thema. Wir haben vorher die ganze Geschichte mit Telepathie und so weiter ganz kurz angesprochen, ne, wo sehr oft über Felder argumentiert wird. Ja, aber das kann ja dann gar nicht sein, weil wie soll da ein Feld und so weiter. Und über Synchronizitäten hast du dann eben eine Korrelation zwischen zwei Ereignissen, ohne dass da jetzt wirklich sozusagen eine direkte Verbindung ist. Ne? Das ist, finde ich, ein sehr spannendes Konzept, das ja zum Beispiel der Dr. Lukadu verfolgt.
Ja, jetzt muss ich überlegen, in welchem Sinne macht er damit was? In dem Sinne, also ich, ja, oder erzähl das mal weiter.
Naja, er sagt genau das, es gibt da keine direkte Ursache-Wirkung, sondern es gibt zwei Ereignisse, die haben einen gemeinsamen, die haben eine versteckte gemeinsame Ursache, die man aber nicht sieht, aber es ist nicht so, dass jetzt eines dieser Ereignisse durch Ausstrahlung irgendeines Feldes oder sonst irgendwas das andere Ereignis bewirkt, sondern die passieren gleichzeitig, weil sie wahrscheinlich auf einen gemeinsamen Nenner zurückzuführen sind.
Ja, die Frage ist ja, in welchem Zusammenhang? Also sagt er das im Zusammenhang mit paranormalen Phänomenen? Ich glaube, ja. Ne, weil er hat ja auch sein Modell da mit der pragmatischen Information. Ist ja jetzt, er hält ja eigentlich Seancen nach seiner Theorie für unmöglich, muss man dazu sagen. Ne, weil Seancen sind ja was Absichtsvolles. Das ist ja eben tatsächlich so, ne, wir gehen dahin, wir setzen uns dahin und währenddessen er eher mit Poltergeistphänomenen und so weiter, mit der Forschung sagt, ne, da ist irgendwas verschränkt. Aber ich kann das Phänomen nicht aktiv produzieren, ne, sondern das taucht halt irgendwie auf im Zusammenhang mit irgendwelchen innerpsychischen Energien beispielsweise. Aber ich kann es nicht steuern. Ne, und da wäre tatsächlich natürlich das Seance-Geschehen passt nicht zu dieser Theorie. Ne, das muss man so sagen. Und deshalb ist er da auch sehr skeptisch, was diese Dinge angeht.
Genau, aber das glaubst du ja offenbar nicht. Also du glaubst schon, dass diese Dinge absichtsvoll hervorgerufen werden können.
Ja, ich mag eigentlich immer gar nicht so gerne sagen, was ich glaube. Ne? Ich habe beobachtet? Ich war in hunderten von Seancen, also weit über 100 Seancen. Das sind Dinge, da setzt man Termin fest, man geht rein, man singt, man richtet sich aus. Das ist also nicht wie auch meinetwegen eine UFO-Erscheinung oder so, die man ja typischerweise nicht planen kann, sondern wo plötzlich irgendein Phänomen beobachtet wird. Wir haben also schon sowas, ne, was anscheinend so auch dem konventionellen menschlichen Verständnis von Absicht und Ausrichtung und Intention entspricht, wo dann tatsächlich in der Regel auch etwas erscheint. Ne, und das wäre insofern dann, ja, nach meiner Beobachtung passt das nicht gut zu der Idee, dass es alles nur so ja, Synchronizitäten sind, wo halt zufällig in Häkchen waren, wo Dinge gleichzeitig passieren, aber das nicht irgendwie dem Willen unterworfen werden kann.
Also im Prinzip, dein Zugang ist eigentlich experimentell. Du sagst, du.
Auf jeden Fall, ja.
Du hast also halt. Bitte.
Ich bin da sehr zurückhaltend mit, auch wenn es mal, glaubst du dies oder glaubst du jenes? Das führt typischerweise auch nicht sehr weit. Ich kann sagen, was ich unter welchen Bedingungen wie gemessen habe. Und ich bin da selbst ziemlich beeindruckt, was da so bei rauskam. Und andere Menschen sind davon auch beeindruckt und andere sind davon nicht beeindruckt. Ne, das sage ich so in aller Gelassenheit.
Was ist denn für dich jetzt einer der beeindruckendsten Dinge, die du schon selbst für dich hinreichend klar und beweiskräftig erfasst hast und auch jetzt belegen kannst durch Dokumentation?
Naja, es ist vielleicht einfach auch nur die Summe der Dinge, muss man vielleicht sagen. Ne? Das ist, also wir haben die Tischexperimente. Ich hab mit insgesamt 4 Medien experimentiert. Bei allen Medien war irgendwie was mich nachhaltig beeindruckt hat. Ne? Es gibt die Apporte beim Keilgips, wo dann aus dem Auge, Nase und Ohren Dinge rauskommen, so kleine Steinchen. Hat mich auch sehr beeindruckt, zumal man teilweise sieht, wie sich diese Steinchen eben unter dem Wangenknochen schon irgendwie zu formen scheinen. Da bildet sich eine Delle. Also es ist nicht so, dass einfach aus dem Augenlid da was rausgefriemelt wird. Da bildet sich eine Delle, die da hochwandert. Das kann man im Taschenlampenlicht recht gut sehen. Man kann da nah rangehen. Das sind beeindruckende Dinge. Das Ektoplasma beim Kai ist beeindruckend, wo sich teilweise ja sogar Gesichter drin zeigen.
Ja, nicht nur Gesichter, wo sich Entitäten manifestieren.
Genau, bis hin zu den sogenannten Vollmaterialisationen. Ne? Das sind dann Dinge, die habe ich halt als Hörungsteilnehmer dann mit beobachtet. Da war ich dabei, aber da war jetzt irgendwie kein technisches Gerät oder ne, mit, also gut, Foto wurde mal gemacht, aber dann auch nicht von mir in dem Falle. Na, also da, den Dingen sind wir noch nicht so auf die Schliche gekommen mit unserer Experimentierserie. Aber ja, also was wir jetzt sozusagen unter Experimentierbedingungen gemacht haben, ist ja auch so, dass wir dann oft nur zu viert im Raum sind. Ne? Und ich hatte es vorhin erzählt, ne, wenn dann meine Frau Kai und Julia gleichzeitig kontrolliert und ich habe trotzdem dann Phänomene ein paar Meter entfernt vom Kabinett, wo sich eine Hand bewegt oder ein Tamburin durch den Raum bewegt, dann ist das für mich schon sehr beeindruckend.
Und du arbeitest, und wieder der Verweis auf die vorherige Sendung, da gehen wir darauf, was, soweit ich mich erinnern kann, auch recht detailliert ein. Du arbeitest ja mit einem ziemlichen Instrumentarium, also Drucksensoren, mit denen du prüfst, ob die Medien ihre Hände noch immer dort an den richtigen Positionen haben, mit Mikrofonarrays, wo du Stimmen und so weiter im Raum orten kannst, mit Infrarotkameras, mit teilweise Infrarotlicht, wo er also dann auch diese Intensivität steigert in solchen Experimentalserien, also wo dann immer mehr auch möglich ist und eigentlich von der, ja, wenn man das jetzt so einmal annimmt, dass das halt existiert, von der geistigen Welt auch immer mehr erlaubt wird. Mhm. Und ja, also unglaublich akribisch und vor allem auch sehr, sehr einfallsreich. Also du verwendest da einen Haufen Standard, also auch Beschleunigungsmessungen und so weiter, also so Standardbauteile aus den Mobiltelefonen und so weiter vorkommen. Die wird dann teilweise vorgeworfen, die Sensoren wären nicht teuer genug, die du verwendest. Komischerweise, es wird also nur über den Preis argumentiert, nicht über die Eckdaten dieser Sensoren, wo es dann wirklich blöd wird, muss ich sagen, wenn man dann so argumentiert.
Also das war einfach ein Beispiel, weil ich, jetzt habe ich ja diese Kai-Sachen so als Film aufbereitet. Das ist auch ein bisschen eine Antwort darauf, dass selbst in der parapsychologischen Szene eine wissenschaftliche Veröffentlichung über diese Dinge extrem schwierig ist. Na, da gibt es zum Beispiel das Journal of Scientific Exploration. Da konnte ich immerhin mal einen Artikel über Ouija, also Hexenbrett, so Gläserrücken publizieren. Aber auch da wurde mir auch schon viel rausgestrichen. Und dann habe ich ja mit einem anderen Medium, mit dem Gary Mannion, der auch sehr umstritten ist, sehr intensive Experimente gemacht. Und da war irgendwie klar, Gary Mannion, es geht nicht, der ist Betrüger, komplett abgestempelt. Das heißt, es ist keinem auf meine Argumente eingegangen.
Der wurde ja einmal ertappt, ne? Wo er dann
wirklich. Ja, das ist aber auch eine kompliziertere Geschichte. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt reingehen will. Das ist natürlich so das, was dann so hinterbei raussickert. Da gibt es ein Video, wo er irgendwie durch den Seance-Raum geht. Es ist allerdings so, dass vorher die Spirits oder was immer da dann zu hören ist, gefragt haben, ob sie seinen Körper benutzen können und ihn aus der Fesselung befreien können, um damit etwas zu machen. Und netterweise oder lustigerweise ist auch nur in dem, was da so rumgeistert im Internet ist, fehlt halt die Tonspur. Da ist nur die Videospur zu sehen, weil den Sitzer wurde vorher gesagt, dass mit dem Körper des Mediums etwas gemacht wird. Das ist natürlich jetzt auch noch nicht irgendwie für einen Skeptiker auch noch nicht so überzeugend, aber da sieht man auch, wie gerne immer mit Teilinformationen gearbeitet wird, um dann eben eine bestimmte Sichtweise dann da durchzudrücken. Und da hing auch extrem viel noch sozusagen Intrige dran, ne, um das möglichst breit, ne, diese Dinge da zu streuen. Also das ist auch eine größere Geschichte. Ne. Ich kann jedenfalls sagen, ich habe mit dem Gary Mannion Dutzende Experimente gemacht. Wir hatten ihn sogar hier bei uns in der Wohnung zu Hause. Immer Phänomene, immer eindrucksvolle Sachen.
Also wie du sagst, du gehst experimentell an die Sache heran, du bildest keine Theorie, aus der du dann ableitest, was jetzt möglich ist und was nicht möglich ist. Du versuchst, die Dinge so weit wie möglich festzuzurren, jetzt auch für dich selbst und einmal zu schauen, so quasi die Bestandsaufnahme und dann natürlich muss man sich irgendwann überlegen, ja, und wie ist das dann alles möglich, ne? Und auch in deinem Buch schreibst du auch, wer sich mit einfachen Erklärungen abgibt und ihre Schwächen ignoriert, vergibt die Chance zu wirklichem Verstehen. Und das wäre dann genau so etwas, also wenn man dann Sagt gut, Gary Mannion hat irgendwann einmal zumindest jetzt oberflächlich betrachtet betrogen. Mag doch auch sein, durchaus sein, dass das jetzt eine viel, viel komplexere Geschichte hat, wie du jetzt gerade auch angedeutet hast. Und deshalb ist ganz klar, auch alle anderen Phänomene, die er gezeigt hat, sind Betrügerei, egal ob ich sie jetzt betrügen kann, ob ich sie jetzt erklären kann oder nicht, egal ob irgendwelche führenden Bühnenmagier sagen, ich habe keine Ahnung, wie der das macht, ich kenne niemanden, der sowas kann, ja? Gibt's ja, ne? Sondern genau. Es wird so irgendwie der Spieß umgedreht, es kann nicht sein und deshalb ist es nicht.
Ja, und das ist einfach auch unwissenschaftlich, ne, zu sagen, weil jemand, ne, auch wenn jemand nachweislich einmal betrogen hat, kann man daraus ja nicht folgern, dass der immer betrügt. Ne, und wenn da ein Phänomen ist, was man nicht durch Betrug erklären kann, dann würde ich immer sagen, muss man sich angucken.
Ja, ich meine, auf das eine Beispiel mit dem Arzt, das du vorher gebracht hast, vielleicht auf das noch kurz einzugehen, das finde ich aber dann wiederum nicht so passend, weil ich meine, beim Arzt kommt es halt darauf an, ob der Patient sich am Ende besser fühlt oder nicht. Ja? Ob er jetzt verstehst du, was ich meine? Also wenn der
Arzt, das mit dem Geld bezahlen oder warum?
Ja, das mit dem Geld bezahlen. Ja. Ja. Ob der Arzt, also möchte ich nur noch kurz anmerken, den Vergleich habe ich jetzt nicht so überzeugend gefunden, aber auf der anderen Seite eben, wenn Phänomene gezeigt werden, für die man keine Erklärung hat, dann einfach anzunehmen, ja, aber da wird es schon irgendeine geben, weil das kann ja gar nicht sein, das ist eben dann dieser Ansatz, den Shuvi, also Shuvi ist quasi die Abkürzung für den Schulwissenschaftler, das ist eben die er dann geht, ne, also er gibt sich dann quasi mit einfachen Erklärungen ab, ignoriert ihre Schwächen und vergibt dann eigentlich die Chance, wirklich Neues zu entdecken.
Ja, und ich meine, wirklich Neues ist halt auch meistens eine ziemliche Zumutung, ne? Und wenn man sich so ja auch den Wissenschaftsbetrieb anschaut, es ist ja relativ bequem, mit dem man unterwegs ist, dort immer noch ein kleines Delta, noch ein i-Tüpfelchen draufzusetzen. Ne? Und da passiert ja auch, ich meine, da gehen die meisten Forschungsgelder hin, hier noch ein bisschen was machen, da noch ein bisschen was machen. Und in dem Bereich, in dem man sich sicher ist, jetzt nicht komplett alles, ne? Also nicht komplett alles hinterfragen. Ne? Das ist, so gesehen ist ja unsere ganze Wissenschaft schon aus, ja eigentlich auf der Annahme aufgebaut, alles, was da so an eine offizieller finanzierter Wissenschaft passiert, dass wir mit dem ja, materialistischen Weltbild, muss man schon sagen, ne, dass das erstmal als Grundlage mehr oder weniger akzeptiert ist. Ne? Wo gibt es Forschung, die im größeren Stil das wirklich kritisch hinterfragt?
Genau, also die fehlt dann oft. Ne? Es wird halt auf der einen Seite nur immer dort ein bisschen weiter geforscht, wo man sich eh schon auf sicherem Terrain meint. Und das andere Extrem ist dann eben der ESO, den du in deinem Buch darstellst, der dann halt reinem Wunschdenken teilweise verfällt. Ja? Und auch das ist natürlich ein Problem.
Ja klar, das ist dann halt die andere Seite, ne, wo man sich es auch wieder leicht macht. Ne? Da kann man sich dann halt die Welt zurechtwünschen und alles, ne, was die Wissenschaft so sagt, was einem nicht in Kram passt, ist dann auch falsch. Ne? Also, und man zieht sich in seine Bubble zurück. Das ist ja auch ein Zeichen der Zeit, ne? Auch gerade durch Internet. Ne? Jeder hat so seine Filterbubble und in der kann man sich sehr komfortabel einrichten. Ne? Man kriegt rund um die Uhr Zustimmung von allen anderen und wird nicht gestört irgendwie. Ne? Aber so geht es natürlich nicht wirklich voran.
Genau. Und das ist ja irgendwie das Problem. Wir haben da, im Endeffekt kristallisieren sich immer mehr da zwei Lager heraus. Oder es sind halt fast immer zwei Extreme, die sich da bekriegen bei ziemlich jedem Thema. Und diese Extreme ähneln sich aber immer wieder, ja. Möchte das aber jetzt gar nicht näher definieren, weil das ist jetzt gar nicht so einfach, diese beiden. Aber ESOs und Shuvis ist vielleicht eh eine sehr gute Trennung des Ganzen. Und beide Lager sind aber dogmatisch, muss man auch sagen. Und ja, argumentieren dann anhand von ideologischen Grundsätzen.
Und ich wollte es jetzt auch nicht ganz so, ne, also das ist ja bei mir so in dem Buch auch zugespitzt. Ne, das sind so die Musterexemplare. Es gibt natürlich in beiden Reichen auch Menschen, die offen zur anderen Seite rüberschauen. Ne, das gibt es in der Wissenschaft. Und es gibt natürlich auch spirituelle Menschen, die auch nicht irgendwie, ne, die also auch sagen, naja, Wissenschaft ist schon auch gut und ich guck da mal. Aber es gibt natürlich diese Tendenz ja auch zur Polarisierung, ne, und sich von dem anderen, mit dem anderen möglichst wenig zu tun haben zu wollen. Ich würde vielleicht gerne auch ergänzen, ich habe das auch, das ist mir auch ein Anliegen in meinem Buch, das, was wir in der Schulwissenschaft haben, diesen Materialismus, das spiegelt sich auch in unserer Welt in dem Sinne wieder, ne, dass wir, ja, ich nenne es mal Plattkapitalismus, also ein System, was tatsächlich auch sehr auf Materie dann im Sinne von Geld ausgerichtet ist. Und wir haben ja auch ein Bildungssystem, wo irgendwie das Geistige quasi keinen Platz hat. Ne, da gibt es vielleicht noch Religion als Schulfach, wo dann auch ein bisschen in der Bibel gelesen wird, aber auch nicht, ne, oder was auch immer da gemacht wird, aber auch nicht wirklich über, ne, über die geistige Seite des Menschen irgendwie vertieft, im großen Stil nachgedacht wird. Das heißt, es zieht sich ja eigentlich durch. Ne, wir haben es in der Schulmedizin, die ja auch ja immer mal wieder dann mit Dingen, ja schon mit Dingen wie Homöopathie sehr hadert, ne, was jetzt auch noch nicht super ESO-mäßig ist, sage ich mal, dass man sagt, da ist irgendwo Information, die wirkt. Das heißt, wir haben ein System, was sich gegenseitig stärkt. Die Forschung wird von Mitteln finanziert, die aus einer Politik kommt, die typischerweise auch dieses Weltbild teilt. Wir haben ein Bildungssystem, wo die jungen Menschen in dieses Weltbild hineinerzogen werden. Und wir haben ein Wirtschaftssystem, was natürlich auch ganz klar ja letztendlich auf Materie ausgerichtet ist. Und nicht beispielsweise auf Kultur oder so. Kultur ist ein Thema, das ist irgendwie ein ganz, ne, ganz kleiner Aspekt im Wirtschaftssystem. Und dann auch nur da, wo man es irgendwie monetarisieren kann.
Ja, so ist es. Aber das ist auch eine interessante Beobachtung, dass da also die kapitalistische Welt, das kapitalistische Weltbild, den Materialismus, jetzt aber nicht, ja, den Materialismus, das heißt,
das hat ja zwei Bedeutungen sozusagen. Ja, ja. In der Wissenschaft die Bedeutung, dass alles Materie ist. Und in unserem Alltäglichen vielleicht eher, wenn jemand Materialist ist, ne, das ist ja halt der möglichst viel Materie dann aber in Form von Besitztum anreichern will.
Ne. Genau, aber interessante Überschneidung auch irgendwie. Und dann interessanterweise im Kommunismus hat man auch wieder einen Materialismus, den man dort vertritt, der aber jetzt weniger mit Kapitalismus zu tun hat. Also es ist schon einigermaßen kompliziert, aber diese Überschneidung zwischen dem Kapitalismus, also quasi dem Anhäufen von Besitz und der Fokussierung auf massereiche Teilchen als Grundlage unserer Welt und als Grundlage der physikalischen Interaktionen, das ist schon eine interessante Parallele, die da halt existiert. Mhm. Und dann demgegenüber steht dann eben dieses andere Weltbild. Wie würdest du denn das beschreiben?
Naja, das ist sicherlich nicht so homogen. Ne? Ich würde es so beschreiben, in letzter Konsequenz, ne, dass irgendwie der Geist wichtiger ist als die Materie. Ich habe, wenn ich so Vorträge halte, immer so eine Folie, wo ich ganz unten sozusagen die physikalische Welt habe und ganz oben die geistige Welt und dazwischen halt so Dinge wie Biologie, also Leben ist ja auch irgendwie was im Materiellen hängt, aber schon irgendwie komplexer ist und dann so Dinge wie Liebe, also ne, so oder psychische Dinge. Und wenn man jetzt so rein philosophisch drauf schaut, haben wir eben den Reduktionismus, müsste man eigentlich sagen, man versucht alles auf die Materie zu reduzieren. Oder philosophisch auf der anderen Seite, das Gegenprogramm ist ja der Idealismus. Dass man also alles sozusagen als geistige Konstrukte sieht. Und na, das ist so das Spektrum. Ich selber würde halt sagen, jetzt, wenn wir hier uns auf der Erde tummeln, brauchen wir schon beide Seiten. Ich bin jetzt auch keiner, ne, der so wie manche ESOs sagen, ich kann mir die ganze Welt zurecht manifestieren. Das klingt auch so schön. Ich muss nur die Gedanken mir richtig machen, dann kann ich alles erreichen. Und wenn ich es nicht erreiche, habe ich halt falsch gedacht. Das greift mir auch für unser irdisches Dasein ein bisschen
falsch
zu kurz.
Gewünscht, ne?
Falsch gewünscht, ne? Genau.
Ja, natürlich, ich wollte jetzt halt unterbrechen.
Ja, das so erstmal, ne? Also als Aufhänger. Und ansonsten, ja, einfach, ne, also das Bewusstsein ein zentraler Dreh- und Angelpunkt ist, das wäre für mich halt einfach immer wichtig. Ne? Und das ist ja auch interessant, wie, ich glaube, du hast auch einen Link, ne, zur Bewusstseinsforschung auf deiner Ankündigung.
Ja, ne? Ich finde, das ist ja eine sehr interessante Vereinigung, ne?
Das war das die, von wem ist das? Sind das da die Wallach und diese Leute? Oder ich muss mir überlegen, Harald Wallach.
in deinem Buch Website der Stiftung
Bewusstseinswissenschaften. Ja, genau, diese Geschichte, okay, ja, ich hatte, ja, genau, das, ne, also genau, das ist ja, ne, die auch aus sehr wissenschaftlicher Seite Sicht heraus sagen, naja, das ist irgendwie ein Riesenforschungsgebiet, ne, und wo sind sozusagen die Riesenforschungsprojekte, ne, da gibt's mal ein bisschen was, aber dass wir sagen, das ist eigentlich das große Ding, nicht KI, ne, KI taucht jetzt auch mal auf, aber, ne, die Erweiterung unseres Bewusstseins, die Erforschung unseres Bewusstseins, vielleicht auch jenseits des Alltagsbewusstseins, da gibt es so viele unbeackerte Felder, wo ich glaube, wenn wir als Menschheit kollektiv unser Bewusstsein in dem Sinne weiterentwickeln, ne, dass wir irgendwie vielleicht manches ein bisschen klarer sehen und weniger anfällig sind, auch für ja manche Illusion oder manche Propaganda und manchen Lug und Trug, dann können wir echt was erreichen auf diesem Planeten. Mehr als mit KI beispielsweise.
Ja, und die Sendung heißt ja Geist, Materie und Bewusstsein. Also auf der einen Seite eben die Materie, auf der anderen Seite beziehungsweise der Geist, der da irgendwo so in dazwischen steht und der irgendwo auch was mit künstlicher Intelligenz, finde ich, zu tun hat. Frage ist auch, wie mechanisch ist unsere Intelligenz?
Weil die hat ja mechanisch. Genau, das war natürlich bei dem Kernthema und da habe ich eine relativ klare Meinung, dass also unsere Intelligenz komplett anders ist als das, was jetzt KI macht. Der Begriff künstliche Intelligenz hat sich so eingebürgert. Man spricht auch von Machine Learning. Das finde ich schon treffender, dass Maschinen irgendwie Wissen ansammeln. Ich habe auch mal im Internet, gibt es auch bei Mystica TV, gibt es so einen Artikel, wo ich das auch schon, weiß nicht, vor 10 Jahren mal auseinandergedröselt habe, warum ich die menschliche Intelligenz oder das, was Lebewesen als Intelligenz, das muss nicht mal ein Mensch sein, das können auch Tiere und so weiter sein, eine komplett andere ist als das, was Maschinen machen. Da gibt es verschiedene Argumente. Ich weiß nicht, wie weit wir darauf eingehen wollen. Das kann man aus Informatiksicht sehen, dass Maschinen algorithmisch arbeiten. Das kann man, ja, oder so vielleicht erstmal als Eröffner. Ich weiß nicht, wie weit wir da reingehen wollen.
Naja, ich meine es ernst, wie mechanisch ist unsere Intelligenz, weil ich glaube, sie ist sehr mechanisch. Und aber dann ist da halt auch ein Anteil wahrscheinlich dabei, der eben nicht mechanisch ist und das ist eigentlich das, was uns ausmacht. Der ist aber unter Umständen erschreckend klein.
Genau, aber das sind genau die Prozentpunkte, die vermeiden, in meinen Augen, dass wir irgendwie im Stadtverkehr hier, zumindest in Heidelberg, in einem unkontrollierten Stadtverkehr auch in absehbarer Zeit selbstfahrende Autos haben werden. Ist ja auch interessant, ne? Das war ja vor 10 Jahren, haben alle gesagt, die selbstfahrenden Autos kommen in Kürze. Und wenn ich das aus Informatiksicht beobachte, schon in den 60ern hat man gesagt, in 10 Jahren haben wir den ultimativen Bildversteher. Wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel Computer Bilder erkennen, ne? Wir kennen alle die Captures, ne? Wo dann irgendwie x-tausend Male Menschen irgendwie Hydranten anklicken, damit man genügend Daten für das Machine Learning hat, dass da endlich mal ein Hydrant erkannt wird. Einem Menschen muss man 2 oder 3 Hydranten zeigen, dann hat er kapiert, was ein Hydrant ist. Ne? Und gleiches gilt für Schornsteine und was dann noch so alles abgefragt wird. Da sieht man schon, dass die menschliche Intelligenz schon irgendwie doch anders zu sein scheint, als das, was das Machine Learning macht.
Oder das dauert nur noch ein paar Jahre und es ist dann bei der KI genauso. Ja, mein ChatGPT macht inzwischen Dinge, das hätten wir vor ein paar Jahren, also ich hätte das vor ein paar Jahren 20 Jahre in die Zukunft gelegt, frühestens, und plötzlich ist es da.
Ja, aber es ist wieder der nächste Hype. Ich meine, als der erste Schachcomputer da war, haben die Leute auch gesagt, boah, da kann ein Computer, da kann eine Technik Schach spielen. Ne, also es gibt natürlich immer Bereiche, wo die Technik uns überflügelt. Und ne, das fing an, früher fing es an mit Maschinenkraft. Wir haben irgendwie plötzlich eine Dampfmaschine und dann haben wir die ist ja viel stärker als ein Pferd. Und das wird jetzt die Menschheit irgendwie revolutionieren. Und so
hat's
zieht
ja
sich
halt.
Hat's auch, aber hat nicht uns Menschen irgendwie, dass wir dann die Sklaven der Dampfmaschine wurden. Ne, sondern unser Alleinstellungsmerkmal ist nicht unsere Körperkraft, das ist auch nicht unsere Rechenfähigkeit. Ne? Ein Taschenrechner ist schneller, das ist auch nicht unsere Fähigkeit. Kombinatorisch, wie beim Schachcomputer oder Go-Computer, kombinatorisch irgendwie in einem festen Regelsatz in die Zukunft zu denken. Jetzt bei der aktuellen Large Language Models vor allen Dingen ist es in der Tat erstmal sehr eindrucksvoll, aber auch da haben wir ja die Bereiche, wo die sehr schnell ins Schwimmen kommen. Ne? Ich habe natürlich auch ein bisschen mit rumgespielt und es ist ja das, was man da so als Konfabulieren oder Halluzinieren bezeichnet, wo die auch einfach totalen Stuss erzählen.
Ja, aber das finde ich auch total beeindruckend, dass die das schaffen, dass die tatsächlich dann zum Beispiel Hannes Schmidt hat eine KI über Burkhard Heim befragt und die hat dann Bücher fantasiert von Autoren, die es gibt und die tatsächlich solche Bücher hätten schreiben können. Also wo man, wenn man nicht genau aufpasst, wirklich reinfällt. Ich finde es absolut faszinierend.
Es ist faszinierend.
Es ist nie für Möglichkeiten.
Naja gut, aber dass sich irgendwie eine Maschine Lügengeschichten ausdenkt und ich habe es tatsächlich auch.
Aber Lügengeschichten, die glaubhaft sind, das beeindruckt mich sehr.
Naja, aber warum klingt es glaubhaft? Weil das geschliffene Sätze sind und weil Fakten halt dann, weil einfach Informationen ergänzt werden. Ja. Das ist ja gerade das Wesen der neuronalen Netze, dass die halt letztendlich, man muss ja sagen, erstmal das Wissen kommt ja nicht von den Maschinen. Das Wissen kommt aus dem Internet, in dem das, was Menschen an Texten produziert haben, erstmal genommen wird. Das ist ja die Basis.
Ne, insofern, kann man bei Menschen auch sagen, das kommt ja auch nicht aus dem Menschen, sondern das kommt ja aus dem, was er eben lernt. Ne? Aber okay. Ja.
Genau. Aber das wird jetzt interessant sein, wenn nämlich jetzt die KI auch zunehmend wahrscheinlich anfangen wird, Texte zu generieren, die im Internet wieder auftauchen, die dann andere KIs lernen. Ich bin da skeptisch, ob dadurch wirklich neue Ideen, neue Erfindungen zutage kommen. Wenn dagegen Menschen Texte anderer Menschen lesen, dann kommt danach idealerweise was Neues. Und ich meine, was ich so bei ChatGPT und so beim Rumprobieren, es kommt halt sehr geschmeidig daher, ne, weil einfach sprachlich ist es irgendwie schön und geschliffen, aber ich sehe da nie das, was uns Menschen auszeichnet, nämlich dass mal auch irgendwie gegengegangen wird, dass mal was, ja, eine wirklich neue Idee kommt, die man als Mensch, ich nenne ein Beispiel, ne, ich habe irgendwie was gefragt, was soll man irgendwie in einem Vortrag über KI reinbringen, dann kommt natürlich erstmal so die Standardantwort, das kommt gut, dann frage ich nach, ne, es wird KI nicht überbewertet, dann kommt ja, wird überbewertet, dann kommen ein paar Beispiele, dann sage ich, wird KI nicht total unterbewertet, dann kommt ja, wird total unterbewertet und das wäre schon der Punkt, wo ein Mensch sagen würde, hier, also ich habe eine Position, ne, dann sage ich, ne, dann das letzte Frage, naja, widersprichst du dir nicht? Und dann kommt, naja, man muss halt beide Seiten betrachten.
Stimmt
also das
aber.
Ist etwas, stimmt aber. Ja, aber das ist genau dieser Mittelwert. Und ein Mensch würde irgendwann, da kommt dann halt irgendwie der Mensch mit seinen Haken und Ecken rein und würde sagen, hier, pass auf, ich sehe es so und das ist jetzt Schwachsinn. Also das ist natürlich auch nicht gewollt, dass eine KI eine Position einnimmt. Aber genau das ist ja auch, was uns Menschen auszeichnet. Wir stellen die erste Frage. Die KI kommt nicht mit der ersten Frage. Die KI nimmt den Kontext, den wir ihr vorgeben und bastelt was dazu, was total geschmeidig klingt und auch ja sehr charmant geradezu. Dann entschuldigt sie sich, wenn man da nochmal nachfragt und sagt, das ist Schwachsinn. Also das interessant wird es, wenn da wirklich neue Ideen kommen. Ne? Und das sehe ich so noch nicht. Es ist halt, es gab ja auch so eine Google-Mitarbeiterin, die Dinger als stochastische Papageien bezeichnet. Das finde ich eigentlich ganz treffend. Ne, die plappern halt alles nach, was Menschen ins Internet mal gestellt haben. Die mischen das. Und das ist erstmal sehr eindrucksvoll. Ich kann mir vorstellen, dass wir in 5 Jahren da deutlich entspannter drauf schauen. Und dann wird man das nutzen und die Studenten nutzen es, um irgendwelche Essays zu schreiben. Und dann wird man sich neue Fragen einfallen lassen müssen, wo man sagt, überleg dir mal was ganz Neues. Und dann wird es, glaube ich, schwierig, da mit der KI weiterzukommen.
Um auf dein vorher genanntes Beispiel, also Selbstfahrer, es ist gerade jetzt das erste Selbstfahrerprojekt wirklich live gegangen, in England, glaube ich, in einer kleineren Stadt.
Übrigens, ja, es gibt ja, auch, also es gibt ja auch in San Francisco, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, auch eine nette Geschichte, wo auch die autonomen Taxis rumfahren und da gab es dann halt so eine Geschichte, dass irgendwie nachts da jemand sich so ein Taxi bestellt hat vor einer Disco und dann waren halt so ein paar Party-People, die dann immer wieder, wenn das Taxi losfahren wollte, davor gesprungen sind. Das Taxi macht jedes Mal eine Vollbremsung und das kann man halt bei so einer künstlichen Intelligenz 20 Mal machen, weil das wird jedes Mal die Vollbremsung machen. Ich bin mir sicher, ein Taxifahrer wird irgendwann eine andere intelligente Lösung finden. Na, also da sieht man halt auch, die KI ist in ihren Regeln drin. Na, und irgendwann wird natürlich dann eine Regel programmiert, wie man mit Party-People vor der Disco umgeht. Aber das tatsächlich ist es so. Ich meine, wir Menschen, aber die meiste Zeit verbringen wir ja auch sozusagen in unserem Programm, in unserem automatisierten, erlernten Verhalten. Aber wir haben halt immer die Chance, wenn wir merken, jetzt passt es nicht, wirklich was Neues zu bieten. Sehe ich bei der KI nicht. Anderes Beispiel, eine durchgezogene Linie, es liegt irgendwie was auf der Straße. Ein KI-Auto muss stehen bleiben, weil die Regel ist, durchgezogene Linie überfahre ich nicht. Nur jeder andere fährt kurz über die Linie rüber und fährt weiter. Hm.
Naja, gut, ich glaube, das lässt sich alles lösen. Also, wie gesagt, die Selbstfahrer, sie sind bereits Realität. Weil du vorher gemeint hast, man hat gesagt, die kommen jetzt bald, ja, die sind jetzt da.
Also, ja, ich sehe die nicht. Also wenn ich hier rausgucke, fährt da gerade irgendwie kein Selbstfahrer vorbei. Die sind in. Und naja, man muss also, ja auch sehen. Nee, man muss ja auch sehen, wie ist es dann wirklich in der Fläche? Also ich bin mir sicher, in 95% der Fälle, meinetwegen auch 99% der Fälle funktioniert das gut. Aber wenn die Dinger überall rumfahren, also auf der Autobahn auch kein Thema, kontrollierte Umgebung. Aber in der Stadt mit Radfahrern, Fußgängern und so weiter, auch da in San Francisco gibt es dann halt immer mal wieder die Dinger, wo dann irgendwie sich 5 von den Autos verklemmen. Wenn jetzt alle solche Autos, und dann muss halt dann der Servicemann kommen und die irgendwie, da müssen sie zurücksetzen. Na, und das ist einfach was.
Also die kommen in einen Deadlock, oder was?
Ja, die kommen in Deadlock, ne? Und dann ist halt wieder die KI am Ende. Ne? Und das sind halt genau diese, und das ist in allen KI-Bereichen, ne? In 90% der Fälle funktioniert es gut, aber in 90% der Fälle arbeiten wir auch wie ein Roboter. Ne, oder meinetwegen auch 99% der Fälle.
Ja.
Spannend wird es bei dem 1%, wo wir wirklich mal überlegen müssen, jetzt mache ich es anders.
Ja, aber ich finde schon auch spannend, dass wir vor Augen geführt bekommen, dass eben, ist ja wurscht, 99%, wie viel auch immer, tatsächlich auch durch Mechanik wunderbar nachgebildet werden können. Und dass das so weit geht, dass sogar bei sogenannten kreativen Dingen wie, mach mir ein Bild, also du kennst das ja, ne? Wo man also in der Beschreibung eingibt. Oder auch mit Musikstücken geht das ja inzwischen auch schon. Und wo wirklich gute Dinge rauskommen. Also Matthias Töpfer hat gesagt, er hat sich mit solchen Dingen herumgespielt und hat gesagt, er war entsetzt, weil er hat das teilweise, er hätte das nicht so gut hinbekommen. Weil inzwischen sind die Dinge ja sogar schon fotorealistisch.
Ja, also da stimme ich dir zu. Allerdings, ne, die Challenge ist da ja auch, ne, die guten Prompts zu schreiben, auf Basis der die Bilder dann ausgewertet werden. Und es gibt noch keine KI, die selber sagen kann, das Bild ist gut geworden. Ne, ich habe da natürlich auch ein paar Bildchen gemacht und da sitzen dann halt, hat dann ein Mensch dann doch mal 3 Arme oder so. Die KI merkt das nicht. Ne? Also das wird sicherlich auch noch besser.
Oder 6 Finger,
da wird's, ne? Genau, 6 Finger, da haben wir es wieder. Ne, aber ne, das wird sicherlich auch besser, ne, einfach weil die Modelle größer werden und das Training besser. Aber auch da wird es das 1% geben, wo die KI kläglich scheitert, wo jeder Mensch sagen kann, hier, hey, das ist nichts. Ne? Und trotzdem, ne, also ich sehe es zumindest in dem Sinne relativ entspannt. Es ist halt ein Werkzeug. Ne? Und ich meine, heute würde auch keiner mehr sagen, er muss irgendwie mit von der Hand irgendwie schneller rechnen als mit dem Taschenrechner und dass ich irgendwie eine Textgenerierung so erstmal einen schön geschliffenen Text mir generieren kann. Worüber ich schreiben will, muss ich mir trotzdem noch selber überlegen. Und ich muss auch hinterher durchlesen, ob da nicht irgendwie totaler Quatsch drin ist. Ne?
Ja, und die Gretchenfrage natürlich ist, kann eine KI jemals bewusst werden?
Naja, da ich sagen würde, KI wird niemals intelligent. Für mich ist Bewusstsein noch eine abstraktere, noch eine geistigere Seite unseres menschlichen Seins.
Wo ist denn der Unterschied zwischen Intelligenz und Bewusstheit?
Naja, Intelligenz heißt für mich irgendwie, es ist mehr als Rechnen, weil ich schaffe halt irgendwie eine neue Lösung zu generieren. Bewusstsein ist für mich ein komplett anderer Zugang zur Welt, ne, dass ich bewusst, also man kennt es ja selber irgendwie, oft ist man ja auch irgendwie in einem unbewussten Modus, ne, wenn ich irgendwie, was weiß ich, irgendwas, ne, konzentriert tue, dann bin ich jetzt, schaue ich sozusagen nicht von oben auf mich gleichzeitig drauf, wie ich da bin. Ne, aber ich kann sozusagen von mir selber abstrahieren und auf mich drauf schauen oder mich sogar, ne, wenn ich jetzt eben, was weiß ich, irgendeine Bewusstseinstechnik, Meditation, Astralreisen, DMT, auch wunderbar, genau, mache, dann kann ich natürlich bewusstseinsmäßig in ganz andere Bereiche vordringen. Letztendlich bleibt es natürlich insofern eine Frage, die man nicht abschließend beurteilen kann, weil Bewusstsein ja immer ein subjektives Empfinden ist. Ne? Es gibt ja in der Philosophie den Solipsismus, nachdem ich sowieso es alles nur in meinem Kopf vor sich geht und jeglichem anderen Wesen spreche ich die Existenz ab. Ne? Das ist eine philosophisch legitime Position. Und genauso ist natürlich völlig fraglich irgendwie, ne, ob in irgendetwas Bewusstsein drin ist oder nicht. Ich weiß ja auch nicht, ne, ob du vielleicht gerade eine intelligente KI ist, das kann ich nur, oder ob du nicht irgendwie wie auch immer, ne? Also ob du ein Bewusstsein hast, kann ich natürlich jetzt durch objektive Messung so erstmal nicht rauskriegen. Ne? Aber ich kann es mit meinem Bewusstsein, mit meiner Intuition kann ich sagen, ich gehe mal davon aus und ich nehme es als Arbeitshypothese, mit der ich gut durch die Welt komme.
Ja, ich glaube, ein Neurowissenschaftler, ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wer hat einmal gesagt, ich habe kein Bewusstsein und Sie müssen mir erst beweisen, dass Sie eines haben. Was aber meiner Meinung nach irgendwie eine dumme Position ist, weil ist er wirklich der Meinung, dass er kein Bewusstsein hat? Und wenn ja, shit, ich meine, das sollte man behandeln lassen.
Ja, ich habe da auch mal von einem Neurowissenschaftler gehört, der halt auch sagt, na, wir sind irgendwie nur menschliche Automaten und trotzdem sorgt er sich um seine Kinder. Das ist ja auch eine Inkonsequenz, wenn wir nur ein Roboter sind. Ne? Also klar, dann kann er sagen, das sind halt irgendwelche Emotionen und da sind irgendwelche Hormone, die da ausgeschüttet werden.
Arterhaltung, ne? Das macht ja Sinn, wenn Sie Roboter in der Arter halten wollen.
Na, ja, aber die Frage ist, was ist eine gute Arbeitshypothese? Ne? Und wenn ich irgendwie mit anderen Menschen in Beziehung gehen will, ist es eine gute Arbeitsannahme anzunehmen, das sind beseelte Wesen und nicht nur Roboter, sonst werde ich nämlich schnell zum Psychopathen. Ne? Der hat sozusagen die Arbeitsannahme, ne, dass die anderen mir zumindest völlig egal sind, egal ob ich die Bewusstsein habe oder nicht. Ne?
Ja, also Geist, Materie und Bewusstsein, aber das war, über das sprechen wir heute Abend. Übrigens, die Skype-Leitung ist natürlich offen, also falls jemand da Fragen hat, Fragen stellen möchte, einfach anrufen auf der Startseite oder einfach den User CropFM anrufen. Und übrigens, Kai, der Chat läuft wunderbar. Ich bin sehr erleichtert. Ja, bis jetzt keinerlei Probleme. Und irgendwo Bewusstsein ist ja eigentlich das, um was es wirklich geht. Ja, also das fasst ja eigentlich alles zusammen. Der Geist ist irgendwo ein, also Bewusstsein für mich ist ja irgendwo eine, ich meine, die Definition bist mir ein bisschen schuldig geblieben noch, aber die ist halt auch wirklich sehr
schön. Es gibt keine Definition. Es gibt ja nicht mal eine Definition für Intelligenz. Ja. Es gibt nicht mal eine Definition für Leben. Das muss man ja auch sehen. Ne? Alles, ja, was über das Materielle hinausgeht, hat interessanterweise nirgends eine zuverlässige Definition. Ne? Da gehe ich auch ein bisschen in mein Buch drauf ein, das schon bei der Biologie eigentlich scheitert. Ne? Und Intelligenz sowieso, Bewusstsein erst recht, haben wir keine Definition.
Haben wir keine Definition, genau.
Nein.
Und das ist, ich meine, das ist ja auch irgendwie erstaunlich, ne? Weil eigentlich ist es ja, das macht uns ja aus. Ich meine, ansonsten sind wir ja tatsächlich nur Bioroboter und in dem Sinn bedeutungslos.
Ja, weil durch Bewusstsein allein Bedeutung erlangen ist natürlich auch wieder eine philosophische Frage.
Ja, wie aber, dann?
Naja, das ist nochmal, ne, das ist so diese Frage nach Sinn und Bedeutung. Da, ne, das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Für mich persönlich würde ich schon sagen, ne, also wenn ich jetzt irgendwie ein Ziel oder wenn ich sage, irgendwie, irgendwo geht die Evolution auch hin, vielleicht das auch noch so als Punkt, spreche ich auch in meinem Buch an, ne, dass, wenn man sich die Historie des Universums anschaut, ist ja Bewusstsein, ein wachsendes Bewusstsein anscheinend eine relativ neue Errungenschaft. Eine Materie gab es schon immer, ne, dann gab es irgendwann das Leben und dann wurde das Leben komplexer, dann gab es intelligentes Leben, so nach unseren heutigen Maßstäben, und dann gab es das Bewusstsein. Das heißt, wenn man so aus der evolutionstechnischen Sicht heraus argumentieren will, würde ich auch sagen, Bewusstsein ist sozusagen die Speerspitze dessen, was das Universum hervorgebracht hat. Also sollte es auch das sein, womit wir uns möglichst intensiv beschäftigen, um das genau das weiterzuentwickeln.
Aber ist das, so wie du das jetzt geschildert hast, nicht eigentlich als ein Weltbild, wo Bewusstsein doch wieder in der Materie fußt? Und somit
das ist jetzt erstmal so
ein
Nebenprodukt. Sicht.
Ja.
Genau, das ist so die klassische Sicht.
Aber da ist ja die Frage eben, wie entsteht Bewusstsein? Wie entsteht durch in Materie Bewusstsein?
Ja, also die Frage würde ich schon anders stellen. Ich würde nicht sagen, in Materie entsteht Bewusstsein, ne, sondern Bewusstsein kann sich in Materie ausdrücken. Also nach meinem Verständnis ist das Bewusstsein geht auch ohne Materie. Ne, und da sprechen ja auch so Dinge wie Nahtoderfahrung und so weiter. Geben da zumindest gewisse Indizien. Ne, dass wir uns dann ein Stück weit von der Materie lösen können und trotzdem Bewusstsein erfahren können. Also das ist auch, ne, das ist ja auch die Frage Leben nach dem Tod. Also meine tiefe Überzeugung ist, dass Bewusstsein den körperlichen Tod überlebt. Ob das jetzt dann so ein persönliches Bewusstsein ist oder sich in irgend sowas Transpersonales dann hineinfließt, sei mal dahingestellt, aber dass das Bewusstsein sozusagen unkaputtbar ist, das ist zumindest so meine feste Überzeugung.
Aber wenn Bewusstsein unkaputtbar ist, du hast vorher geschildert, die Evolution und die Speerspitze der Evolution ist das Bewusstsein. Das ist dann, so wie ich das verstehe, als letztes entstanden.
Aber ja, dann würde ich, ne, also wenn ich
das muss ja eigentlich schon immer existiert haben dann.
Ja, wenn ich, ne, also ich meine, das ist dann wieder so ein bisschen, ob man spirituell oder, das war jetzt erstmal so ein bisschen aus dieser klassischen Perspektive. Wenn ich jetzt so eher aus meiner spirituellen Sicht drauf schauen würde, würde ich natürlich sagen, das Bewusstsein war immer da, ne, das war, ne, das ist dann so irgendwie sowas vielleicht wie Gott oder so, ne, oder so ein Alleinbewusstsein, was sich dann in dem Zuge, wo sich Materie dann irgendwie formt, dort irgendwie, ne, sozusagen über die Materie dann auch, ne, eine Wahrnehmung der Materie dann ermöglicht. Ne, das, aber ich würde schon allgemein sagen, das Bewusstsein ist das, was irgendwie immer da war. Ne? Und immer ist natürlich auch schon wieder ein Begriff der Zeit impliziert. Ne? Und da ist ja interessant auch, dass wir mit dem Bewusstsein ja auch die Zeiterfahrung komplett verändern können. Ne? Also das gehört ja sozusagen auch zu dieser materialistischen Geschichte dazu. Die Zeit, die ist da auch mit fest drin. Ne? Also die müsste man dann auch noch hinterfragen.
Eine Frage noch, die ich recht interessant finde, jetzt nochmal kurz zurückgehend auf KIs. Ja. Und KIs spielen halt da rein, weil KIs eben, ich meine, Bewusstsein und künstliche Intelligenz und diese ganzen Phänomene, die wir hier betrachten, das hängt natürlich irgendwie alles zusammen. Ja? Wie genau, das ist die gute Frage, aber deshalb diskutieren wir das jetzt auch alles und im Versuch, das irgendwie, ja, zu ordnen oder zu verorten oder wie auch immer. Aber eine interessante Frage, die ich da jetzt im Chat gelesen habe, ist, werden KIs von Quantencomputern profitieren können? Glaubst du, dass da...
Ja, also ich meine, Quantencomputer sind ja noch nicht so weit, aber ich meine, was machen KIs? Die machen Matrixmultiplikation im Wesentlichen. Ne? Also das ist ja jetzt keine hochkomplexe Mathematik, aber wenn ich da noch mehr parallelisieren kann, ja super, dann geht's halt schneller. Ne? Ich denke, ne, die Geschwindigkeit ist ja bei den KIs gerade gar nicht so sehr das Thema. Ne? Wenn ich mir jetzt irgendwie ChatGPT oder sowas angucke, die Antwort, die kommt ja super schnell. Ne? Das Problem sind ja eher die Daten und was da gelernt wird. Also das Lernen, wenn man das schneller macht, ist gut. Also grundsätzlich Quantencomputer sind wir natürlich auch noch ewig von entfernt, muss man auch sagen. Aber das würde ich jetzt auch nicht ausschließen.
Ewig weiß ich jetzt nicht. Ich meine, es gibt schon funktionierende Quantencomputer. Es gibt sogar im Web Interfaces, wo man ein bisschen damit herumexperimentieren kann, aber die haben halt gerade mal 48 Bit oder so, ne?
Genau, ne? Das ist halt der Punkt. Ne?
halt nicht viel mehr.
Aber also, ne, würde ich jetzt technisch, ne, also klar, ne, wäre konsequent zu sagen, irgendwann gibt es dann halt auch irgendwie den Quantencomputer mit genauso viel Speicher wie wie unsere heutigen normalen Rechner, da haben wir natürlich noch ein ganz anderes Problem, ne, was dann Verschlüsselung und so weiter angeht, weil dann können wir alle unsere Verschlüsselungsmethoden wegschmeißen. Ne?
Genau,
Postquantenverschlüsselung. Das wird dann auch interessant, ne? Also wie es da weitergeht. Aber bei der KI, ich meine, die KI hängt halt auch einfach davon ab, was hat die an Daten. Also was hat, ne, die nehmen halt dann so Sachen wie Wikipedia und was weiß ich, ne, Online-Bibliotheken und browsen das Web. Daraus speist sich ja die KI. Und wenn die das schneller macht, okay, ne, dann kann man die Datenvolumina vergrößern, dann kann man einen größeren Kontext, das ist ja momentan auch ein Problem, ne, jetzt ChatGPT-4 hat, glaube ich, 4000 Tokens irgendwie als Kontext, das ist ja auch ein echtes Problem, ne, dass die dann halt irgendwann vergessen, ne. Wir wissen auch, was man uns vor 10 Jahren gesagt hat, ne. Da kann man sicherlich besser werden, aber kann man da qualitativ ganz woanders landen, sehe ich jetzt erstmal nicht zwingend. Mhm. Ne. Also ich denke, der Input macht's eher.
Ja, also in deiner Schau jetzt quasi ChatGPT und andere tun nichts anderes, als riesige Matrizen miteinander zu multiplizieren aus irgendwelchen Eingangsvektoren, um dann irgendwelche Ergebnisse zu produzieren, ob das jetzt Bilder sind oder Texte oder was auch immer. Durchaus beeindruckend, aber hat jetzt mit Bewusstsein überhaupt nichts zu tun und mit Intelligenz auch nur in dem Sinne, als dass es den mechanischen Teil unseres Geistes quasi immer perfekter nachbildet.
Ja, und ne, das, also ich würde nicht mal sagen, dass unser Geist sowas wie einen mechanischen Teil hat. Das sieht man ja auch, ne? Es ist zwar ein neuronales Netz, klingt erstmal super in der Computertechnik, ne? Und da gibt es ja Parallelen, ne? Da haben wir dann auch in unserem Hirn haben wir 100 Milliarden Neuronen und das passt ja so ungefähr auch, ne, zu den heutigen neuronalen Netzen. Da gibt es Parallelen, aber was bei uns ja komplett anders ist, ist, dass wenn bei uns zum Beispiel irgendwie Schlaganfall ein Teil des Gehirns ausfällt, wir können alles sozusagen reparieren. Wir arbeiten halt hochgradig nicht lokal. Ne, beim Computer, die neuronalen Netze laufen immer noch auf einem Computer mit klassischer Architektur. Und wenn da der falsche Transistor ausfällt, dann ist das Ding kaputt. Ne, wenn im Gehirn irgendwie ein paar Neuronen ausfallen, ist es kein Problem. Ne, das muss man ja auch sehen, dass unsere Gehirnhardware komplett anders arbeitet als eine Computerhardware.
Na ja, gut, das ausfallsicher machen, das schafft man dann auch immer wieder. Also ich glaube auch, das ist kein wesentliches Unterscheidungsmerkmal.
Nee, ich meine, nee, naja, einerseits, also das, wir arbeiten nicht lokal. Ne? Also bei unserem Gehirn, es gibt ja da die, ne, PET-Scans und so weiter, wo dann irgendwelche Flächen aufleuchten. Aber man kann ja unserem Gehirn eigentlich Verarbeitungsbereiche.
Ja, also ja. Wenn beim Chip natürlich dann plötzlich irgendwo was ausfällt,
klar.
Der hat dann ein Problem. Ne?
Und ja, und das liegt daran, dass es halt auch hochstrukturiert ist, währenddessen unser Gehirn eben, naja, das strukturiert sich irgendwie selbst. Ne? Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie da eine RAM-Bank haben, wo der Speicher ist und woanders ist dann was anderes.
Ja.
Ne? Also da sieht man ja auch, dass unsere Intelligenz doch irgendwie ziemlich anders zu funktionieren scheint.
Ja, oder unser Computer ist halt einfach intelligenter gebaut. Ich meine, für mich ist das schon irgendwo, also das Gehirn selbst, da stellt sich für mich eben wirklich die Frage, wie künstlich ist diese Intelligenz, die jetzt in unserem Gehirn sich abspielt? Und dann ist da dieses Bewusstsein, ja, und das ist, ich weiß nicht, irgendwo ist das dann doch noch so ein zusätzlicher Aspekt, der da reinkommt, so wie wenn das Bewusstsein quasi das Gehirn verwenden würde.
Ja, da würde ich dir zustimmen, ne? Und das, ich meine, da spricht ja alle Erfahrung dafür, ne? Wenn das Gehirn nicht funktioniert, ist erstmal schwierig mit Bewusstsein, zumindest solange man noch irgendwie in diesem Körper drin hängt. Ne, meistens, wenn man wieder jetzt von Nahtoderfahrungen absieht, ne, wo es ja auch, ne, vom Pin van Lommel gibt es ja da auch ein schönes Buch, auch, ne, wo im Gehirn war irgendwie, ne, nicht mal mehr Blut war bei einer Operation und trotzdem Bewusstsein da war. Aber generell kann man natürlich schon sagen, ne, das Bewusstsein scheint irgendwie durch unser Gehirn in unseren Körper und in unser, ne, örtliches Erleben irgendwie reinzuschlüpfen. So würde ich es zumindest ausdrücken.
Genau. Und das ist, finde ich, wirklich sehr, also das ist für mich irgendwo dieser Dreh- und Angelpunkt. Ja? Wo knüpft unser Bewusstsein an diese Welt an? Wo ist ja diese Schnittstelle? Ist das das Gehirn oder was ist das eigentlich? Ist das der ganze Körper mit dem endokrinen System und so weiter? Oder weißt du, was ich meine?
Ich meine, das Gehirn bietet sich erstmal an, aber es gibt ja auch diese Geschichten, wo bei Organtransplantationen hinterher bei dem Empfänger der Organe, ne, plötzlich völlig andere Vorlieben und ja, ne, sozusagen vom Spender da Dinge auf den Empfänger überging, dass der plötzlich irgendwie Chips und Bier mochte oder sonst welche Geschichten gibt's da. Da kann man sich natürlich schon fragen, ne, also ist das wirklich nur eine solche, ja, eigentlich persönlichen Dinge, scheinen auch nicht nur im Gehirn gespeichert zu sein. Das scheint irgendwie auch komplizierter zu sein. Ne?
Ja, das Bauchgefühl.
Ja.
Das vielgepriesene. Das tatsächlich auch, ich meine, unser, eher auch schon eine alter Hut, also dieses Nervengeflecht in unserem Solarplexus ist ja auch hochkomplex, ne? Ist ja. Also warum sollte das nicht auch, ja, Denkleistung vollbringen? In einer gewissen Art.
Also, genau. Ja. Ja, und da haben wir halt auch wieder, ne, es ist nicht lokalisierbar. Beim Computer, ne, wenn ich auf das Mainboard drauf schaue, kann ich dir, ne, oder kann der Entwickler, je nachdem, ne, für jede Leitung und jedes Fitzelding genau sagen, ne, wie diese Struktur funktioniert. Und das ist halt bei uns wesentlich subtiler. Und ich glaube, es ist einfach auch nicht so strukturiert bei uns. Ne? Das ist halt eher dieses Nicht-Lokale, ne? Diesen Begriff der Nicht-Lokalität haben wir ja auch aus der Quantenphysik. Also das scheint da irgendwie noch eine Nummer, irgendwie eine andere Kategorie zu sein, nach meinem Empfinden.
Ja, ich finde, also in den, ich sage mal, Theorien von Tom Campbell, aber auch zum Beispiel Ulrich Kramer, dort gibt es einfach dieses Konzept, entweder das Point Consciousness beim Tom Campbell oder eben das Geistwesen, das also keine räumliche Ausdehnung mehr hat und das eben eigentlich unser Wesenskern ist. Mhm. Und ich glaube, von dem sprechen wir ja, wenn wir vom Bewusstsein sprechen, oder? Oder zumindest ist dieser Teil wahrscheinlich sehr nahe dem, was jetzt wirklich die Essenz des Bewusstseins ausmacht, oder?
Ja, ich meine, wenn man jetzt so eher so spirituelle Begriffe nimmt, dann gibt es natürlich noch sowas wie eine Seele, ne? Und ist Seele, Geist, Bewusstsein, das sind ja alles so Begriffe, die haben irgendwie miteinander zu tun. Und da ist man natürlich dann schnell auch eher im Weltanschaulichen als jetzt in etwas, was irgendwie, na, jetzt wissenschaftlich so direkt greifbar ist. Aber jetzt, ich meine, letztendlich Bewusstsein, die einzige Form, Bewusstsein zu erforschen, ist ja letztendlich auch selber mit seinem eigenen Bewusstsein auf Reise zu gehen. Ne? Und letztendlich, ne, das ist schwer sozusagen auch der Objektivierbarkeit dann, ne, zugänglich. Und ich meine jetzt jemand, der bei einer Meditation oder sonst wie eine Gipfelerfahrung hatte oder so, den interessiert es dann auch typischerweise nicht mehr so sehr, was jetzt der Neurowissenschaftler sagt, welche Synapsen da gefeuert haben, weil das ist dann, das wird dann immer unbedeutender.
Ja. Und wie schon eingangs erwähnt, du hast also vor allem auch durch persönliche Erfahrungen, wurde aus dem Computerkit der 80er Jahre jemand, der sich immer mehr mit sogenannten spirituellen Themen beschäftigt hat? Oder war das bei dir von Kindheit an? Wie war denn eigentlich dein Werdegang da so?
Nee, ich bin ganz klassisch sozialisiert. Also wenn man mich als Student gefragt hätte, wie ich die Welt sehe, dann hätte ich wahrscheinlich so typischerweise das eine physikalisch-reduktionistisch-materialistische Weltbild da erstmal angenommen. Ich war schon da auch philosophisch interessiert. Aber jetzt diese spirituelle Seite, das hat sich vielleicht, wann, weiß ich, vor 20 Jahren oder so kam das so langsam, ne, dass das immer mehr Raum eingenommen hat. Und ja, auch irgendwelche Selbsterfahrungssachen. Oder es gibt dann hier so eine energetische Heilerin, wo ich mal eine Ausbildung gemacht habe, also mit Energie, mit Qi arbeiten und oder irgendwelche Reisen mit irgendwelchen Schamanen, also auch irgendwie, ne, also jetzt äußere Reisen, aber auch innere Reisen. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, auch mit dem Bewusstsein sich auf den Weg zu machen, ne? Rituelle Körperhaltung, schamanische Trommelreisen, DMT ist auch ganz prima. Also,
was waren so da Auslöser? Gab es da so ein Erlebnis, einen Punkt, wo du wirklich auf diese, auf die schiefe Bahn sozusagen gelangt?
Also die Schiefe weist dann immer bergauf oder bergab, oder wie muss man sagen?
Keine Ahnung, ja.
Nee, das war eher was, also da gab es jetzt nicht so ein singuläres Ereignis. Das gibt es ja manchmal bei Menschen, die dann irgendwie sagen, jetzt ab jetzt ist alles anders. Das hat sich eigentlich eher so im Laufe der Jahre entwickelt. Ich könnte das jetzt auch nicht an einer Sache festmachen.
Also die geistige Welt hat sich bei dir eingeschlichen?
Ja, oder ich habe mich bei der geistigen Welt eingeschlichen. Wer jetzt da wohin kam, die geistige Welt, ja, hat sich wahrscheinlich bei mir eingeschlichen. Oder na, es ist ja eher so ein Wiedererinnern, würde man wohl sagen. Ne? Ich nehme mal an, die geistige Welt steckt in allen drin und man kann halt draufschauen, ne? Oder man kann sie halt irgendwie links liegen lassen, je nachdem.
Das englische Wort remember ist ja ganz schön. Ne?
Ja, genau, sich da auch wieder zusammenzusetzen oder ne, seine Teile wieder zu sich zu nehmen. Ja.
Du hast dich auch mit Remote Viewing beschäftigt.
Tatsächlich, ach ja, das war tatsächlich auch was, wo ich auch das erste Mal so ein bisschen, oder was auch so ein kleiner Schritt war. Da gab es, ich weiß gar nicht, von wem die waren, also auch vor ewigen Zeiten mal so drei Bände, Remote Viewing, Kurs im Remote Viewing von einem deutschen Autor, der im Prinzip sich auch an diese Originalprotokolle gehalten hat, gelesen. Und dann habe ich eben mit meiner Frau, haben wir dann tatsächlich einfach mal Experimente gemacht. Und wo es darum ging, also ein Bild zu erkennen, und es waren halt fünf zur Auswahl, und dann folgt man diesem Remote-Viewing-Protokoll und muss dann eben ne, erkennen, ne, das war halt sozusagen also 20% Ratewahrscheinlichkeit, und musste dann halt über Remote-Viewing dann rauskriegen, ne, welches Bild das war, und als Bild haben wir halt einfach in irgendeinem Buch sozusagen, wo ganz viele Fotos drin waren, jeweils zufällig welche ausgewählt. Und das war tatsächlich frappierend, wie man über diese Remote-Viewing-Technik, sowohl ich als auch sie, bis hin zu Details des Bildes, die wir empfangen haben und dann aufgemalt haben in dieser Remote-Viewing-Session. Also diese Techniken, die kann man ja, denke ich, irgendwo nachlesen, gibt es Bücher zu. Und da haben wir aber auch den kleinen Effekt, das ist ja auch so ein parapsychologisches Ärgernis. Am Anfang hat es super funktioniert, aber irgendwann lässt die Energie und das Interesse nach und dann wird es schlechter. Na, also das ist halt auch so eine Geschichte, die bei vielen Sachen ja eine Rolle spielt. Nebenbei bemerkt auch ganz in der Schulmedizin, ne? Medikamente in der Studie sind sie super. Wenn man später die Studie wiederholt, sind sie auch schon nicht mehr so toll. Ne? Also ist auch eigentlich schon etwas, was man länger weiß. Also das ist auch noch so eine Baustelle. Ne?
Ja, aber das ist ja zum Beispiel also in diesem Modell von Dr. von Lukatu, in dem pragmatischen Modell, dort geht er genau davon aus, also dieser Abschwächungseffekt, es muss ein unerwartetes Element da drin sein, und daraus leitet er auch ab, dass man willentlich diese Phänomene nicht hervorbringen kann. Ich finde nämlich seine Theorie da auch sehr interessant. Also und er hat recht, wenn man das dann so betrachtet, dann dürften eigentlich Seancen nicht möglich sein.
Ja, also aus Sicht des Decline-Effekts, ja. Ich bin ja auch mit Ian Radin, ne, dem US-Parapsychologen, so ein bisschen in Kontakt, auch über die Sachen, die wir hier so machen. Mit dem bin ich mir eigentlich einig, ja, es gibt den Decline-Effekt, aber es gibt natürlich auch einen Trainingseffekt. Ne? Also auch aus menschlicher Sicht, ne, ist irgendwie, wenn man frisch verliebt ist, gibt es einen Decline-Effekt. Also dass sozusagen bestimmte psychische Dinge einfach nicht reproduzierbar sind. Ne? Man kann sich nicht irgendwie dreimal in die gleiche Person typischerweise verlieben. Da haben wir den kleinen Effekt. Aber es gibt natürlich auch Effekte, wo man besser werden kann, ne? Wo man im Bewusstsein wacher werden kann bei der Meditation. Regelmäßiges Meditieren macht die Meditierenden typischerweise besser und nicht schlechter. Also ich denke, wir haben beide Effekte. Na, und die Frage ist halt, wo ist denn die kleine Effekt und wo gibt es einen Trainingseffekt und wie wirken die zusammen?
Mhm. Und wir haben übrigens einen Anrufer und ich nehme den jetzt einfach einmal rein. Ah, ein alter Bekannter. Hallo.
Hallo, hier ist Stefan.
Servus Stefan. Ja, Stichwort Remote Viewing. Stefan, ja, Franke, genau. Ein, ich sage mal, alter Haudegen der inzwischen der deutschen Remote Viewing Szene. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt, Eckart. Kennst du?
Nein. Okay. Nein. Hallo Stefan.
Flüchtig. Hallo. Flüchtig. Also wir sind uns letztes Jahr mal über den Weg gelaufen bei einer Seance.
Ach so, okay.
Es war da, wo es so ein bisschen warm unten war und das so ein bisschen stockend war. Ich war jetzt neuerdings im März bei einer zweiten Seance. Mhm. Da hat es dann noch viel mehr Phänomene gegeben. Und ja, also erstmal Stichwort die kleinen Effekt, finde ich gerade sehr interessant, beim Remote Viewing. Das können wir auch immer sehr gut beobachten, und zwar bei den Seminaren. Also ich bilde das ja aus, mhm. Gerade bei den Vor-Ort-Seminaren, die gehen dann pro Kurs so 3 Tage, sehr intensiv. Das geht dann immer so von 10 Uhr bis 20 Uhr abends dann. Und am zweiten Tag kann man dann oft sehen, dass die Ergebnisse quasi schlechter werden, mhm. Dass die Trainees da nicht mehr so gut reinkommen. Aber am dritten Tag, dann geht sozusagen die Kurve wieder höher. Und das pendelt sich dann irgendwann ein. Also okay, dieser ja. Effekt, der ist da immer sehr deutlich zu beobachten.
Dann habe ich zu früh aufgehört damals.
Ja, wahrscheinlich. Und ja, wir haben, also deshalb rufe ich jetzt auch beim Thema Remote Viewing an, im Kontext zu den Seancen. Ich habe letztens kurz einen Artikel geschrieben, und zwar in Anbetracht dieser Kontroverse, dieser Diskussion, die da läuft, habt ihr auch ein bisschen mitdiskutiert im Forum.
Ja, also da gibt es einen recht interessanten Forumsartikel auch, genau, ja. Genau. Also im CropFM-Forum, ja.
Ach so, okay.
Ich denke, das grundlegende Problem bei dieser Diskussion ist einfach, dass es eine informierte Debatte sein muss, und zwar auch im Sinne der Selbsterfahrung. Das heißt, wenn auf der einen Seite argumentiert wird, okay, das ist ein einziges Video und da sieht etwas aus, was ein Gummifinger sein könnte, im Gegensatz zu Leuten, die vielleicht schon Dutzende Seancen mitgemacht haben und da halt Erlebnisse hatten, die sehr eindeutig sind und sehr eindeutig nicht getrickst sein können. Das ist dann eben nicht wirklich auf der Augenhöhe in der Diskussion, und das führt dann letztlich auch zu nichts, weil das ist dann Theorie gegen Praxis sozusagen. Und deshalb
genau,
denke ich... Deshalb denke ich, ist es wichtig, wenn man da eine Diskussion auf gleiche Augenhöhe haben möchte, dass man zumindest mal 1-2 Seancen mitgemacht hat und auch mitreden zu können.
Also das hilft auf jeden Fall, ne? Da stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite, der Michael Nahm zum Beispiel hat ja auch sehr viele Seancen besucht, ne? Und der war früher auch mega begeistert von Kai. Also da spielen manchmal natürlich auch noch andere Faktoren dann rein, ne? Aber tatsächlich ist es so, bei den Seancen, jeder hat eine Meinung dazu und die meisten wissen nicht immer die grundlegenden Dinge, was da passiert. Und ne, zum Beispiel auch diese Frage, warum ist das im Dunkeln? Ne? Das ist natürlich das, wo jedes Medium erstmal was zu sagt. Deshalb ist dann auch ein bisschen mühsam, ne? Da immer wieder die gleichen Sachen, gleichen Grundlagen
zu benennen. Genau, also wenn es zwischenmenschliche Aspekte sind, dann natürlich auch noch ein Thema. Das kommt ja immer wieder vor, gerade bei so polarisierenden Themen. Wir haben tatsächlich mal, ich habe da kürzlich einen Artikel drüber geschrieben, eine Remote-Viewing-Session auf eine Seance von Kai Mügge gemacht. Mhm. Das war jetzt leider keine der beiden Seancen, bei denen ich dabei war. Es war aber eine, ich glaube, von 2015, da hat mich mal Bernhard Reicher drauf geschickt. Er ist ja auch Remote-Viewer. Und dort war er dann dabei. Und da hat er mich 3 Phänomene beschreiben lassen. Dazu muss man natürlich wissen, es ist immer verblindet beim Remote-Viewing. Mhm. Also ich wusste nicht, worum es da geht. Und das war einmal das Erscheinen von einer kleinen Shiva-Statue. Dann war es Ektoplasma und dann waren es diese Kristalle, die aus den Gesichtsöffnungen kommen. Mhm. Und es war dann tatsächlich so, also man konnte jetzt keine Betrugsabsichten erkennen, sondern es war so, dass sich die Sachen auf einer anderen Ebene irgendwie in einer Art Energiewirbel zusammengesetzt haben und dann eine Art Membran durchstoßen haben, und sich dann halt physisch manifestiert haben. Und im Fall des Ektoplasmas war es dann auch so, dass das sowohl physisch als auch metaphysisch gleichzeitig ist. Deshalb ist es vielleicht so flüchtig. Und ja, das wurde dann eben auch so beschrieben in der Session, dass da irgendeine weiße Substanz rauskommt, sehr, sehr instabil, nebelig, kalt auch in dem Fall war das. Und dass das im Prinzip im Körper entsteht, aber durch energetische Vorgänge, also im Körper des Mediums. Und ja, bei der Shiva-Statue war es auch, war das da? Ich glaube schon. Also da war es dann so, dass dieses Muster, also diese Struktur von der Statue, die war schon irgendwo sowieso vorhanden, also gespeichert sozusagen, vielleicht als Energiemuster und ist dann halt physisch manifestiert oder eben, ja, wie nennt man das, apportiert worden, also dass die woanders irgendwo schon vorhanden war. Und also das konnten wir jetzt nicht genau rausfinden. Und sehr interessant war das noch mit den Kristallen aus den Augen, Nase und Ohren in dem Fall. Also die scheinen tatsächlich irgendwo im Körper zu entstehen. Er hat mich dann auch so ein Mapping machen lassen, sozusagen auf den Körper. Wo kommt das denn her? Das war irgendwo so im Schlüsselbeinbereich und dann wandert das nach oben, allerdings in weicher Form, also so halb gar nicht physischer Form so wirklich, eher wie so eine Art Matsch, kann man sagen. Und das wandert nach oben und erst kurz bevor das dann austritt, zum Beispiel unter den Augenlidern, verfestigt sich das dann.
Interessant, das klingt sehr spannend.
Ja, und ja, das ist eben was ich auch bei der letzten Seance im März selber beobachten konnte. Du hast das ja schon erwähnt mit der Taschenlampe, dass das dann so ein bisschen ausgeleuchtet wird auch, dass sich da wirklich diese Knubbel unter der Haut bilden. Genau. So ein paar Zentimeter vom Auge entfernt, dann unter der Haut hochzuwandern scheinen und dann aus dem Auge kommen. Und das waren so große Mengen an Kristallen, die da aus allen möglichen Öffnungen kamen, das kann man sich gar nicht irgendwo reindrücken.
Das kann man gar nicht. Auf jeden Fall schwer vorstellbar, ne? Also genau, wenn man es gesehen hat, hat man meistens eine andere Perspektive drauf, als wenn man nur irgendwie hört, da fallen Steine aus den Augen.
Genau. Ja, vor allem bei den Wangen, ich meine, wie tief drückt man sich das dann rein? Also
oder aus den Ohren zum Beispiel, da kam auch das Gefühl raus.
Also, gut.
Also so tief sind die Gehörgänge nicht.
Ja,
oder was war da noch interessant? Also da gab es auch eine Art Ektoplasma-Portal, was wir da gesehen haben. So eine Art runder Wirbel, der hat dann so blau geleuchtet. Und da sah man, dass dann irgendwie ein dunkler Gegenstand drin steckt. Und der kam dann immer weiter hervor. Und dann wurde eine Teilnehmerin gebeten, den quasi dort rauszuziehen. Und da war das sowas Indianisches, so ein Sweetgrass nennt sich das, glaube ich, womit man dann früher geräuchert hat. Und das war halt ein Gegenstand, so wie ich das mitbekommen habe, war das von einem Geistführer von ihr. Und nur sie konnte eigentlich wissen, was das für eine Bedeutung hat. Also es wusste halt kein anderer dort. Und das sind halt alles so kleine Indizien, die dann eben zeigen, okay, da passieren eindeutig Dinge, die man nicht tricksen kann.
Und das kommt mit der Selbsterfahrung. Es ist halt auch die Summe, ne? Genau, oder wenn eben genau persönliche Botschaften oder so, ne, die irgendwie eine tiefere Bedeutung für einen haben, die man auch nicht mal eben sich so ausdenken kann. Genau, also da kommt viel zusammen.
Also was ich noch spektakulär fand, es gibt ja dieses Phänomen dieser Geisterhände mit dieser Leuchtplatte, die man dann teilweise auch sehen kann. Und dieses Mal war das so, dass diese Hände, die waren teilweise richtig deformiert, teilweise dann wirken die auch wie menschliche Hände. Und die waren teilweise so, also dass sie komplett undurchsichtig waren. Aber dann habe ich auch mal gesehen, wie eine Hand so halbdurchsichtig wurde und dann wieder komplett undurchsichtig. Und das sind eben Sachen, wie soll man das tricksen?
Diese Hände, die haben wir jetzt tatsächlich auch auf Video aufnehmen können und es gibt ja dann Teil 2 von dem Tischvideo, also in Fortsetzung, wo wir solche Sachen bringen und das wird dann im Juni oder Juli wahrscheinlich dann auch online irgendwo erscheinen. Da sieht man dann auch diese Hände zum Beispiel auch währenddessen halt, dass sowohl Kai als auch Julia komplett gehalten und kontrolliert worden sind.
Ja, wobei jemand schreibt im Chat, Seewolf Chris schreibt, alles kann man tricksen, ist quasi nur eine Frage des Aufwandes.
Ja, wenn hat auch was. Also, stehen würde. Bitte? Wenn da ein Hologrammgenerator stehen würde.
Ja, vielleicht. Wie auch immer. Ja, es wird dann irgendwann wirklich absurd, der Aufwand. außer mal...
Da würde ich einfach widersprechen. Also ich meine, was ist das für eine These jetzt aus wissenschaftlicher Sicht? Alles ist möglich, man muss nur genug Geld haben. Also würde ich widersprechen. Ich wüsste auch nicht, wie kann man diese These beweisen, dass man alles tricksen kann. Es gibt so viele Dinge, wo ich noch keinen Trick zu gesehen habe.
Eher, wie kann man die These widerlegen? Ne?
Ja, gut, genau, die ist nicht widerlegbar, ne? Also in dem Sinne, genau.
Ja. Und was da mal vergessen wird, diese Handphänomene, die sind ja auch schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts dokumentiert worden.
Genau,
und da hatte man noch nicht so viele technische Möglichkeiten, irgendwas zu tricksen.
Naja, man muss ja auch sehen, in dem Sierungsraum, da ist ja, wenn wir die Experimente machen, ist ja nicht so, dass wie bei einem Zauberer, aber auf der Bühne da 1000 irgendwie Falltüren und sonst was sind, sondern der Raum, der ist leer, ne, wenn ich da reingehe und ich bin die ganze Zeit da. Da kann also der Kai nicht irgendwelche, auch sein Hologrammgenerator kann er nicht unauffällig mit reinnehmen, wenn er den einen hätte.
Ja, das wird ja dann auch immer inspiziert vorher. Also wird
vielleicht ist der unsichtbar. Ins
Kabinett und so. Ja, einen unsichtbaren Hologrammgenerator. Genau. Man muss nur bei Amazon gucken, ist halt teuer, aber mit Geld kann man alles machen, mit genügend Aufwand.
Ja, Unsichtbarkeitstechnologie gibt es ja auch schon. Ne? Also er hat halt
Was ich auch sehr erstaunlich fand, also es ist echt viel passiert bei der letzten Seance. Diese Hände, die haben einen auch dann berührt. Also das habe ich beim ersten Mal nicht erlebt, aber dieses Mal wurden die Leute unglaublich oft berührt. Und das fühlt sich dann tatsächlich an wie Finger, aber jetzt nicht so, als wenn da jemand im Raum herumläuft und so leicht drückt, sondern du merkst halt richtig, wie die, ich drück's mal Science-Fiction-mäßig aus, dass sie irgendwie Phasen verschoben sind. Die dringen dann teilweise auch durch deine Haut so ein bisschen, das spürst du dann. Die sind ja ein bisschen kühl, also die waren jetzt nicht kalt, aber kühl, fühlte sich ein bisschen komisch an. Aber nichts Wildes. Und man merkt es einfach, da passiert irgendwas, was halt manchmal manifest ist und manchmal durch die Dinge auch durchgeht. Ich hatte da in einer Situation, hatte ich das Bein ein bisschen weit vorne. Und da gibt es ja immer diese Trommel, wo halt getrommelt wird, wenn sich die Gegenstände bewegen. Mhm. Und dann hat auf einmal dieser Trommelstock auf meinen Fuß getrommelt. Und dann hat halt das Medium gesagt oder was auch immer halt dann durch Kai spricht, der Herr links vorne von mir oder so, ob ich was am linken Fuß gespürt hätte. Und das sind dann auch immer sehr interessante, so persönliche Bestätigungen auch. Mhm. Und da merkte man eben auch, okay, das war jetzt ein physisches Objekt, das war das Trommelding. aber bei den Händen, da war es halt so, als wenn die so teilweise durch einen durchgehen. Das ist wirklich faszinierende Erfahrung.
Ja. Und Erfahrungen, die man jetzt auch nicht messen kann und auch niemanden beweisen kann, leider. Ne?
Genau, das ist natürlich ein subjektives Erleben dann. Klar, das gibt es halt auch. Ne? Das sind auch die Phänomene, die jetzt dann für mich, für die Experimente nicht so spannend sind, aber natürlich aus einer subjektiver Sicht trotzdem irgendwie berührend und ergreifend sein können, klar.
Ja. Und so eine Remote-Führungssession, die soll ja jetzt auch nicht als Beweis dienen, dass es halt echt ist.
Also zumindest kann sie auch nicht, ne? Wirklich. Weil also ein paranormales Phänomen erklärt, dass Beweis das andere ist halt schwierig. Dann, ja.
Genau, das wird ein Skeptiker auch nicht hinnehmen. Du kannst auch 100 Sessions drauf machen.
Ja. Alle.
Das ist dann in Nietz aber eben kein harter Beweis. So ist das eben.
Ja, wir sind da auf schwankendem Terrain. Es ist furchtbar. Aber sehr spannend. Ja, vielen Dank für deinen Beitrag, für deinen Einwurf und deine Ergänzung.
Ja, gerne.
Kai, hast du noch eine Frage oder eine was darf das hin?
Meinst du jetzt mich mit Kai? Ah, ich habe so viel über Kai geredet.
Ach Gott, ja. Ist lustig. Also oft Eckart und Kai, ich muss mir da mal.
Sprichst du den Kai dann immer mit Eckart an?
Ich spreche nicht so oft mit Kai, aber nein, ich meine natürlich Eckart, Entschuldigung. Ja.
Kein Problem.
Aber vielleicht kann der Kai, ja, ich weiß nicht, vielleicht manifestiert sich ja seine Stimme jetzt dann, ja. Das wäre dann auch sehr beeindruckend.
Ja. Naja, also ich habe so da nichts, ne? Also das kann man so stehen lassen, glaube ich.
Okay, dann mache ich mal wieder die Leitung frei. Vielleicht möchte ja noch jemand anrufen.
Naja, ein paar wollen da unbedingt anrufen, weil sie dem Gast vehement widersprechen mit zum Teil interessanten, im Kreis gehenden Argumenten, aber ja.
Kann gut. Ja auch interessant werden.
Auf jeden Fall. Ja,
alles klar, natürlich. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Wünsche ich dir auch. Danke. Und vielen Dank. Ciao.
Bis und zum nächsten Mal.
Tschüss. Hoffentlich bis bald mal, ne?
Ja, versuchen wir es. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Ja, wir haben es schon angesprochen, NDEs und AKEs, also so schön langsam dann irgendwo zum Ende kommen. Also ich möchte jetzt noch so ein bisschen die Draufsicht. Also jetzt haben wir einfach sehr viel über Bewusstsein, über Phänomene, über mögliche Erklärungen, über mögliche Kritik oder über Kritik dran und so weiter und so fort geredet. Eine Art von Phänomenen, die halt immer wieder auftritt und die auch extrem natürlich beeindruckend sind und die genau das, was du eingangs schon mal angesprochen hast, belegen, also diese Nahtoderfahrungen und diese AKEs, die ja ziemlich gut belegt sind, und die ja irgendwo zeigen, dass das Bewusstsein und ja letztlich auch der Geist, ja, und eigentlich nicht vom Körper abhängig sind, was ja auch ein extrem faszinierendes Faktum eigentlich ist, oder? Ich meine, wie siehst du das?
Ja, also ob man es als Faktum bezeichnen kann, aber ja, es ist zumindest eine Erfahrung, die von vielen Menschen geteilt wird und die für viele Menschen völlig, die sich die auch nicht ausreden lassen, die völlig klar ist, ne? Und das ist natürlich auch wieder das eigene Erleben, das ist wie ein bisschen mit den Seancen, wenn man bestimmte Dinge selbst erlebt hat, dann hat man eigentlich auch keine große Lust mehr, irgendwie anderen zu erklären, dass es das gibt. Das ist ja gerade bei irgendwelchen spirituellen Erfahrungen oder außerkörperlichen Erfahrungen. Oder gerade diese so mystische Erfahrungen, die sich wirklicher als die Realität anfühlen, die können einem da nicht genommen werden, egal was dann wie wenig oder wie viel andere daran andocken können.
Ja, wobei im Chat kommt da jetzt eine interessante, aber ich weiß nicht genau, blablablub 12 schreibt, wie kann es sein, dass der Gast nur die eine Seite des Phänomens untersucht und glaubt, dadurch irgendwas verstehen oder beweisen zu können? Das müsstest du jetzt ausführen, blablablub, oder du rufst an. Ich rufe nicht an, sonst glauben die Leute um mich herum hier, ich hätte einen Maximalschatten, okay? Soll der Superwissenschaftler-Gast sich mit sich selbst weiterreden? Okay. Also ich verstehe den Einwand von blablablub eigentlich nicht, weil du ja nicht nur eine Seite des Phänomens untersuchst. Also du.
Naja, und das ist ja auch interessant.
Du dokumentierst einfach.
Es scheint ja Emotionen aufzuwirbeln, weil ich höre da ja so einen gewissen Unterton bei Superwissenschaftlern.
Ja, ja, natürlich.
Und das ist tatsächlich was ich oft beobachte und was ja auch interessant ist. Ne? Es gibt ja viele wissenschaftliche Themen und da kann man verschiedener Meinung sein und die Leute gehen trotzdem hinterher ein Bier miteinander trinken und sind völlig tiefenentspannt. Und bei dem Thema ist es irgendwie nicht so. Und ich denke, das ist eigentlich auch schon eine Untersuchung wert, warum das manche Menschen dermaßen triggert. Ne? Also man könnte ja sagen, ja, der Kruse sieht das so, ich sehe es anders. Fertig. Ne? Aber da scheint irgendwie mehr mitzuschwingen. Und naja, ich denke natürlich, das hat auch damit zu tun, dass es eben uns dermaßen herausfordert und unser Weltbild halt ja auch eine Bedrohung für das Weltbild sein kann.
Ja, wobei ist halt die Frage, ich meine, dein Zugang, den kann ich nachvollziehen, ich unterstelle dir jetzt einfach, dass du den Indizien und den für dich feststellbaren Fakten nachgehst. Und das ist halt die Seite, und da haben wir jetzt einen Anruf, ich hole ihn einmal rein. Ah ja, hallo, das ist auch eine alte Bekannte. Hallo?
Ja, hallo Tarek und hallo lieber Basti, hier ist die Mimi.
Ja, also erstens mal hast du, glaube ich, wieder, du musst deinen Player ausdrehen und hast du wieder den Überzug über Mikro, klingt nämlich so. Prüf das mal.
Nein, aber Moment, ich probiere es mal.
Okay. Na, sonst nehme ich stell einfach deine Frage schnell und dann versuchen wir zu beantworten, weil der Sound ist gruselig wie immer bei dir.
Ist es jetzt besser?
Nein. Stell einfach deine Frage.
Moment, ich schalte mal alles ganz aus.
Naja, das ist schon weg, das andere ist schon weg, aber dein Sound, ich weiß nicht, ist sehr übersteuert. Egal.
Ja, ich würde zu dem Ganzen einfach sagen, dass es generell schwierig ist, in dem ganzen Bereich, also dass da immer technische Beweise gefordert werden, aber das geht in dem Bereich eben einfach nicht.
Na, es geht teilweise schon. Ich finde, Kai versucht es ja. Eckhardt versucht es ja. Ja, also unglaublich.
Kai versucht es ja auch mit mir. Also das genau, passt Kai schon. Wir versuchen es beide.
Ja. Also Eckhardt versucht ja da tatsächlich technische Beweise zu bringen. Oder zumindest Belege. Na,
sagen wir nicht Beweise.
Belege.
Ne? Also Daten, Informationen. Ich will einfach einen tieferen Einblick haben.
Genau.
Ja. Beweise ist dann halt nochmal was anderes, als was da technisch immer gefordert wird. Aber soweit sind wir halt einfach noch nicht. Und trotzdem gibt es seit Jahrhunderten einfach Berichte über solche Phänomene. Und ich finde, das muss man ja auch mal anerkennen, dass es etwas gibt in diesen Bereichen, das man einfach technisch nicht nachweisen kann, noch nicht, vielleicht irgendwann mal. Ja, und also da, für mich kämpft da immer so ein bisschen bei den Menschen der Kopf mit dem Bauch. Ja, und wenn da zu viel Kopf drin ist, dann wird man immer unzufrieden sein mit dem Ergebnis.
Ja, ich versuche allerdings durchaus, also jetzt was die Experimente angeht, ist da auch mein Kopf ganz klar dabei. Ne? Also ich habe natürlich eine Intuition, was ich ausprobiere, aber ich habe schon den Anspruch, da auch argumentativ und experimentell sauber vorzugehen. Ja. Was die Beweise angeht, muss man einfach sagen, ne, ich weiß nicht, ob wir es hier auch schon mal hatten, das Thema wissenschaftstheoretisch. Ich meine, wo kann man was beweisen? In der Mathematik, ne, in Naturwissenschaften gibt es Beobachtungen. Ich habe Hypothesen und momentan gibt es zu der physikalischen Medialität verschiedene Hypothesen, insbesondere eben die, das sind reale Phänomene und die Hypothese, das ist Betrug. Und ich liefere Daten und damit kann man beide Hypothesen überprüfen. Typischerweise finde ich, dass meine Daten die reales Phänomen, Hypothese zu unterstützen scheinen.
Ja, also ich bin ja auch im schamanischen Bereich tätig und meine Erfahrung ist, die Menschen, die dann tatsächlich diese Phänomene erleben, die zweifeln überhaupt nicht dran. Die wissen genau. Das genau sofort in dem Moment, wo es passiert, dass es wirklich passiert und dass es echt ist. Die würden dann nie dran zweifeln.
Also die ja, zumindest ein Großteil, ne? Also bei den Seancen.
Ja, Entschuldigung.
Na, bei den Seancen gehen auch viele raus, die dann sagen, jetzt ist es klar, aber es gehen natürlich also gerade bei diesen extremen Dingen dann schon auch Menschen raus, die sagen, glaube ich nicht. Ne? Oder am nächsten Tag glauben sie es nicht mehr.
Okay, mit Seancen kenne ich mich nicht aus, aber jetzt so im schamanischen Bereich merke ich, dass bei den Menschen, wenn es bei denen Klick macht und die sind dann,
genau.
Sagt dann immer, der ist jetzt drin und ich spüre auch, wenn er dann drin ist. Und den brauche ich dann auch nicht mehr erklären.
Ja, das glaube ich sofort, ja.
Okay. Ja, vielen Dank nochmal für die schöne Sendung und ich sage jetzt dann mal Tschüss.
Okay, und Mimi, dreh mal dein Mikro einfach nur die Lautstärke zurück und mach dann einmal einen Testanruf. Und dann wird alles wunderbar sein. Aber du hast immer dasselbe Problem mit dem völlig übersteuerten Mikro. Okay, aber trotzdem danke für deinen Anruf und deinen Beitrag. Tschüss.
Bis dann, ciao. Ciao.
Ja, also das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Wenn jemand sowas selbst erlebt und selbst erfährt, dann ist er überzeugt, aber es ist dann schwierig, dieses Erlebnis irgendjemanden anderen zu transportieren oder weiter zu transportieren. Und das, was du halt versuchst, und das finde ich großartig, ist, dass du soweit möglich das Ganze halt eben diese Daten sammelst, um das ein bisschen, um das möglichst greifbar zu machen, ne?
Genau, und ich meine, bestenfalls kann ich halt Menschen neugierig machen, dass die selber zu einer Seance gehen. Also ich habe auch nicht die Erwartung, dass jetzt jemand da meine Sachen liest oder das Video guckt und danach sagt, oh, jetzt bin ich überzeugt, ich glaube das. Also das ist bei mir ja auch so, das war ja auch ein gewisser Prozess. Nach der ersten Seance hätte ich jetzt auch nicht gesagt, das ist alles super belastbar, sondern da war ich erstmal neugierig. Aber so im Laufe der Zeit wächst natürlich schon so eine Gewissheit, dass da mehr dahinter ist.
Ja, genau. Und irgendwann, das ist wahrscheinlich so ein kulminativer Prozess, oder wie passiert das eigentlich? Ich meine, gibt's dann oder gab's für dich dann irgendwo so den Punkt, wo du sagst, okay, oder kommt der erst bei dir? Keine Ahnung. Wo stehst du da? Steht das jetzt für dich irgendwo außer Zweifel, dass diese Phänomene existieren, real sind, schwer greifbar teilweise, aber unumstößlich Teil der Welt sind? Oder
Ja, weil ne, die Alternative wäre, dass ich sagen müsste, ich habe bei allen über 100 Seancen habe ich durchgehend nur Betrug gesehen und das sämtliche Phänomene und auch Dinge, wo vielleicht mal was Persönliches durchkam, ist alles nur getrickst. Das ist für mich eine deutlich unwahrscheinlichere Hypothese. Von daher muss ich sagen, ja, da ist was dran, was halt in unser heutiges Weltbild nicht reinpasst, auch wenn es eine echte Herausforderung ist.
Mhm. Es ist eine ziemliche Herausforderung, ne? Und um jetzt vielleicht wieder ein bisschen zurückzukommen. Also wir haben vorher im NDEs und AKEs angesprochen. Also wie gesagt, auch wieder Menschen, die das selbst erlebt haben, für die gibt es da irgendwo keinen Zweifel mehr. Aber selbst das Selbsterlebte kann ja auch falsch interpretiert werden. Ne? Also ich meine, jetzt ganz platt gesagt, man kann in einer Seance sitzen und da wird getrickst und man ist halt getäuscht und glaubt, man hat jetzt wirklich ein paranormales Phänomen erlebt, aber da war gar keines.
Ja, ich sage ja nicht, dass jemand, der keinen Zweifel hat, dass der damit automatisch richtig liegt. Ich meine, das haben wir in allen Bereichen der Welt. Oft ist es ja auch eher ein Zeichen, Leute, die überhaupt nicht zweifeln, haben vielleicht auch nicht hinterfragt. Ne? Wobei bei den Seancen natürlich typischerweise die Menschen, die da hingehen, die kommen da nicht als Gläubige hin, ne? Sondern wir sind ja typischerweise so sozialisiert, dass wir diese Dinge tatsächlich erstmal sehr bezweifeln. Das heißt, die andere Sichtweise, die kennen wir ja typischerweise schon recht gut. Und es braucht dann einiges an Kraft, um dann die Meinung zu ändern. Ne? Also das ist da vielleicht ein bisschen anders als in anderen Bereichen.
Ja. Genau, es ist eigentlich ein ziemlich langer Weg dorthin. Ne? Und das finde ich auch interessant, was du gesagt hast, dass sie sind dann überzeugt während dieser Seance und am nächsten Tag schon wieder nicht, ja, der Decline-Effekt dann irgendwo auch, ne?
Ja, das so Morning After Skepticism hat so als der Lucius Wertmüller zumindest immer mir als Begriff mal gesagt. Also wenn man dann noch so direkt ergriffen ist, aber am nächsten Tag, dann ist man wieder im Alltag und hat die Leute um sich, denen man das vielleicht auch gar nicht erzählen kann. Und dann holt einen so der Alltag wieder ein und dann ist es halt auch bequemer, das zur Seite zu schieben und zu verdrängen. Ne?
Ja, und so geht das ständig hin und her. Ne? Also auch nicht nur zwischen den Gruppen, also jetzt Jesus und Schuvis, sondern eigentlich auch in den Menschen selbst. Also ich kann das an mir immer wieder feststellen. Ja? Also ich habe auch ein paar interessante Dinge immer wieder erlebt, einmal in Wiltshire und so, in Kornkreisen und so. Man ist dann wirklich wie in so einem Rausch, hey, was war das jetzt? Und das ist ja unglaublich und ja. Und am nächsten Tag, eben, the morning after Skepticism schlägt dann zu und dann kommt wieder die andere Seite. Und es geht eigentlich, es ist eigentlich so ein Widerstreit in einem selbst auch.
Na, das ist ja schon fast gut, wenn man beide Sichten auch mal in sich reinlassen kann und spüren kann, ne? Weil typischerweise ist es ja eher so, dass viele Menschen halt wirklich nur die eine Sicht, ne, und dann eben meistens die skeptische Sicht, was diese Dinge angeht, haben. Also beide Seiten mal in sich reinzulassen und auch eine Zeit lang auszuhalten, hat ja durchaus auch was. Es könnte auch der Bewusstseinsentwicklung dienen. Also die kognitive Dissonanz ist ja auch so ein Begriff, der da ein ganz massives Thema ist. Ne? Also wir erleben da was nicht in unser Weltbild reinpasst. Und wie geht man mit kognitiver Dissonanz um? Ne? Ein typischer Ansatz ist halt verdrängen, was nicht reinpasst. Ne? Und das andere, ne, die Chance oder die Herausforderung ist eben, das, was nicht zusammenpasst, erstmal nebeneinander stehen zu lassen.
Ja, aber dieser Widerspruch, wie du sagst, den zuzulassen, das fällt sehr vielen sehr schwer.
Klar, das ist halt ein Unbehagen, ne? Das ist ein echtes psychisches Unbehagen.
Ja, es ist so eine, diese Divergenz dann auch, ne? Also diese. Aber ja, ich glaube, wenn man sich mit diesen Dingen ernsthaft auseinandersetzen will, und das möchte ich zumindest, und ich unterstelle das auch ziemlich vielen Hörerinnen und Hörern, dann führt da kein Weg vorbei. Dann muss man zumindest einmal in diese Widersprüchlichkeit auch reingehen, ne?
Ja, also zumindest, wenn man Dinge irgendwie erforschen will oder irgendwie da weiterkommen will. Ne? Ich würde nicht sagen, dass man das muss. Ne? Es kann ja auch bequem sein, sich mit seinem Weltbild einzurichten. Und wenn man damit ein glückliches Leben führt, würde ich niemandem sagen, du musst dir das angucken oder so. Ne? Also, aber ich denke, so im Sinne von irgendwie einem wachen Erforschen unseres Seins hier, ist es natürlich schon irgendwie da, wo es irgendwie unklar ist oder ja, wo es auch irgendwie herausfordernd ist, da genau hinzugucken, ist natürlich eine gute Geistesübung.
Naja, würde gar nicht so sagen Geistesübung, es ist eine gute Wesensübung wahrscheinlich, ne?
Ja, also und das Wesen, ja, Geist ist so ein Begriff, ne? Also meinetwegen Bewusstseinsübung oder letztendlich ist es auch ein Herztraining. Also auch, ne, wir haben es ja, ich hatte schon das mit dieser emotionalen Seite angesprochen. Ich denke, da gelassen drauf zu schauen, kann einen auch irgendwie ein Stück weit was geben und sich da nicht so triggern zu lassen. Ne?
Ja, aber es ist ein unglaubliches Triggerthema, oder? Es ist heute im Chat
ja, total.
Also es gab einen, der da jetzt ein bisschen jetzt da nicht so viel anfangen konnte mit einem Standpunkt. Gut, ist ja okay. Aber generell ist das ein ziemliches Triggerthema. Thema Glühbirne stellt da eine interessante Frage. Kann der Gast erkennen, dass seine Kollegen gegenüber dem Thema bzw. der Grenzwissenschaft gegenüber offener werden? Tut sich da was, deiner Meinung nach?
Also ich habe direkt einen Bürokollegen, mit dem rede ich über diese Dinge ein bisschen. Ich habe einen Rektor, der sieht mich ganz negativ. Oh oh. Und aber aus verschiedenen Gründen, weil ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, bin halt nicht so mainstreamig irgendwie in vielerlei Hinsicht. Offener weiß ich jetzt nicht. Nee, das würde ich jetzt so, zumindest jetzt so aus meinem engeren Hochschulumfeld würde ich das nicht sagen. Oder auch aus dem Wissenschaftsumfeld würde ich es eigentlich auch nicht sagen. Ne? Da gibt es irgendwie wenig Berührung, ist mein Eindruck.
Also da ist Stillstand.
Ja, oder wenn ich einen anderen Kollegen denke, das habe ich nur um zwei Ecken gehört, dann dass der so meine, naja, irgendwie, wie steht denn die Hochschule da mit dem, was der Herr Kruse da macht, so sinngemäß. Ne? Also nach dem Motto, der macht uns lächerlich. Also das, aber da bin ich tiefenentspannt. Ne? Und ich habe es auch tatsächlich, ich hatte da auch so ein Gespräch mal mit dem Präsidium, mit dem Kanzler. Der wird jetzt nicht zuhören, von daher kann ich das sagen. Wo es dann auch in dem Zusammenhang so ein bisschen um meine Forschung ging. Und da habe ich halt in aller Gelassenheit gesagt, naja, Forschung entscheidet sich nicht über das Thema, sondern über die Methodik. Und absolut wenn die mir richtig mit meiner Methodik irgendwas vorwerfen können, dass ich unsauber arbeite, dann können wir darüber reden. Aber die können nicht mir vorwerfen, dass ich das falsche Thema untersuche. Und es war insofern ganz witzig, weil da saß auch noch eine Personalerin dabei und die hat so ganz unwillkürlich genickt. Also die schien zumindest meinen Argumenten folgen zu können.
Ich muss ja auch sagen, also ich finde das äußerst, äußerst beeindruckend, dass du eben auch Du hast eine Professur an einer Hochschule und dennoch stehst du ganz offen zu diesen ja, Themen, die ja jetzt im akademischen Bereich absolut keinen Platz haben.
Ja, also, und das ist aber auch skurril, dass man sagt, ne, du stehst offen dazu und dann kommt ja normalerweise, früher wäre irgendwas Komisches gekommen zu, was weiß ich, deiner Homosexualität oder sonst was, also was jeweils gerade geächtet ist aus merkwürdigen Gründen. Und ich sag's ja auch ganz klar, ich mache nichts Verbotenes. Ich mache sogar was ich, und tatsächlich mein Kollege meinte auch, naja, das ist zwar komisch, aber Wissenschaft ist das auf jeden Fall. Ne? Also ich mache auch nichts, was eines Hochschulprofessors nicht würdig ist. Von daher weiß ich nicht, ich hab da auch keine Lust, mich da irgendwie zu verstecken oder so. Ich gehe da auch nicht mit hausieren, aber unten sehe ich da noch rot leuchten, da wissen die Studenten was davon. Direkt ansprechen tut mich da niemand, aber als ich mal in den Vorlesungsraum reinkam, lief Ghostbusters und dann hatten sie irgendwelche Geister-Emojis bei irgendeiner Programmieraufgabe eingebaut, also die schienen doch irgendwas mitgekriegt zu haben, trauten sich aber nicht den irren Professor direkt anzusprechen.
Aber wenn man sich das anschaut, wie lang das schon so geht, also was mich immer, wie gesagt, jetzt um jetzt noch ein bisschen auf diese Dichotomie ESO-Schuvis zu sprechen kommen.
Ja.
Also so eigentlich irgendwo das eigentliche Thema Geist, Materie, Bewusstsein, wie hängt das alles zusammen, aber vor allem, wie gehen wir auch damit um? Ist das nicht irgendwie komisch, dass das jetzt schon seit Jahrhunderten hin und her und hin und her geht und einfach irgendwo kein wirklicher Fortschritt gemacht wird und dann zum Beispiel dein Kollege zwar zugibt, du machst da methodisch, kann man dir nichts vorwerfen, aber irgendwie ist das schon komisch, was du da machst. Ja, aber Entschuldigung, das, was du da aufzeigst und dokumentierst, ist ja absolut erstaunlich. Da kann man doch alles andere jetzt mal liegen und stehen lassen eigentlich und sich jetzt wirklich einmal dem widmen. Passiert aber nicht. Und irgendwas ist da total komisch dran, finde ich. Also, weißt du, was ich meine? Ich verstehe das irgendwie nicht. Warum?
Ja gut, weil du halt auch, deshalb machst du hier auch so einen Chat, ne, den andere auch komisch finden würden. Ne?
Ja,
also
ja.
Das ist halt, es gibt halt Menschen, die sind dafür offen und es gibt halt Menschen, die ne, sind halt irgendwie in einer anderen Bubble oder sonst wie unterwegs und da ist das halt dann merkwürdig. Ne? Also und vielleicht auch ein bisschen bedrohlich. am Anfang hatte ich tatsächlich mit ihm, auch mit meinem direkten Kollegen, da so ein bisschen geplaudert und dann kam er halt noch so mit Gegenargumenten. Und als ich ihm dann halt weitere Bilder gezeigt habe, wo seine Gegenargumente nicht mehr griffen, da war dann auch das Interesse zu diskutieren, ließ dann irgendwie nach. Also das ist dann halt auch interessant.
Aber warum? Warum? Das steht, gerade dann muss doch das Interesse extrem entfacht werden. Was passiert da? Ich verstehe es wirklich nicht. Wie kann man denn so ignorant sein? Das ist ja unglaublich eigentlich, oder? Ist es nicht?
Naja, aber also schau doch, also jetzt bist du aber ignorant über den Zustand der Menschheit Welt. Natürlich sind Menschen ignorant. Guck doch raus zum Fenster.
Ja, ich weiß schon, aber das verstehe ich ja auch nicht.
Ja, also naja, verstehen tut man schon, aber man findet es nicht gut, sage ich mal. Ne? Also ich meine, nachvollziehbar ist es ist halt bequem. Ne? Also am besten Fußball gucken, Bier und Chips, das ist auch gut. Das ist auch, kann man auch gut mitleben. Also nicht sich stören lassen.
Aber was ist daran denn bequem, wenn man in einem Weltbild ist, wo man eigentlich weder weiß, wo man herkommt, man weiß nicht, wo man hingeht, man weiß nicht einmal, warum man da ist. Was ist daran bequem?
Naja, man spart sich einfach darüber nachzudenken und hält sich beschäftigt. Ich meine, wir haben ja 1000 Möglichkeiten.
Das ist ja total anstrengend.
Ja.
Es ist das Gegenteil von bequem.
Ja, das ist vielleicht, was ist kurzfristig bequem und was langfristig bequem. Ne? Das ist so diese Sache. Für die meisten Menschen ist es bequem, irgendwie, wenn ich jetzt an die Studenten auch wieder denke, ne, irgendwie im Internet rumzusurfen und den Geist nicht zu sehr zu bemühen. Weil in den Vorlesungen gibt es ja die Option, den Geist zu bemühen und was zu lernen. Aber es ist echt, da ist es bequemer, zum Fenster rauszugucken. Auch wenn es langfristig jetzt wenig Nutzen hat. Ne? Oder die Augen zuzumachen und zu dösen, kann auch bequemer sein. Aber es ist urmenschlich, den kurzfristigen bequemen Weg, eine psychologische Thema Belohnungsaufschub, Impulskontrolle, ist was Urmenschliches. Ich will jetzt mal keinen Stress haben und das geht am einfachsten, wenn ich irgendwas mache, was den Geist und die Veränderung nicht zu sehr herausfordert.
Ja, moin, schreibt Tarek, nerv nicht mit diesen Fragen. Oh doch! Also eigentlich dann, und so kann ich es natürlich nachvollziehen, man möchte es sich nicht verscherzen mit der Gesellschaft, man möchte nicht als Spinner dastehen, weil man sonst unter Umständen seine Lebensgrundlage verliert.
Ja, soweit würde ich gar nicht sehen, weil jetzt auch wieder Beispiel mein Kollege, der könnte aus, na, der verliert ja nicht gleich seine Lebensgrundlage, wenn wir da mehr drüber reden, oder? Ne?
Ja, aber oder wenn man, diese Angst, wenn man sagt, ist da. Das heißt ja nicht, dass das wirklich eintritt, aber ich meine, das ist das Einzige, wie man das erklärt, oder einer der wenigen Arten, wie ich mir das erklären kann, dass man eben nicht quasi aus der Gruppe rausfallen möchte. Ja, man möchte dabei sein und dann eben, dann ist man halt, weißt du, was ich meine?
Also, ja, das ist definitiv ein Motiv. Ne? Ich meine, das ist was Urmenschliches, jetzt irgendwie eine Mindermeinung anzunehmen oder was ne, wo 90% oder 99% sagen, das ist Quatsch. Das ist eine Challenge, ne? Das ist nicht... vielleicht nicht jedermanns Sache. Ne? Und das ist sicherlich auch was, ne, Urmenschliches, wie du sagst. Ne? Ich meine, früher alleine konnte man nicht überleben. Ne? So jetzt auch evolutionsbiologisch. Von daher ist das sicherlich ein wichtiger Beweggrund.
Ja, wir können auch jetzt natürlich, noch weniger können wir heute alleine überleben. Ne? Ich meine, wir sind völlig abhängig von der Gesellschaft natürlich. Ne?
Ja, aber es ist ja nicht mehr so, dass die Sippe uns verstößt. Ne? Ich kann irgendwie jetzt, ne? Also insofern kann ich schon irgendwie als Freak irgendwie, solange ich irgendwo Geld herkriege. Ne? Oder,
ja, aber das ist dann das Problem. Ne? Wenn jetzt der Informatikprofessor seinen Job verliert, weil er Geister jagt, dann, weißt du, was ich meine? Oder wenn du
jetzt. Ja, aber ich meine, wir haben zwar jetzt hier überall Cancel Culture, aber ich glaube, so weit ist es noch nicht, weil ne, da jetzt gerade als Beamter muss man schon eine Menge, glaube ich, Unfug machen. Und ich meine, wie gesagt, ich mache ja nichts.
Du machst ja auch keinen Unfug, ne? Finde ich.
Ja, eben. Ne? Und ich meine, da bin ich auch tiefenentspannt. Ne? Ich mache nichts. Also ich mache ja sogar in dem Sinne mehr Wissenschaft als meine Kollegen, ne? Weil ich finde, ich mache echt wichtige Wissenschaft.
Das finde ich auch, ja. Also. Das, was du da dokumentierst, das sind definitiv die Fragen, denen wir uns stellen müssen. In naher Zukunft. Aber wie gesagt, denen sollten wir uns seit 150 Jahren mindestens stellen oder so. Kann man sagen, seit der Aufklärung. Aber Davor war halt alles nebulos und fast schon willkürlich. Dann haben wir begonnen, die Dinge zu trennen und zu systematisieren. Und dann plötzlich haben wir eine Seite völlig weggelassen, obwohl sie sich ja zum Teil fast aufdrängt.
Ja, und aber wenn ich das so im großen Bogen sehe, kann man sagen, ich meine, die Aufklärung hat uns sozusagen diesen nüchternen, rationalen, objektivierenden Blick auf die Welt gebracht.
Der großartig ist und der total sinnvoll ist, ja.
Der uns auch sehr weit gebracht hat. Und jetzt ist halt so langsam die Zeit, wo wir beides, diese alte geistig mystische Sicht auf die Welt, wo auch sich die Religionen rausgründen, die aber dann ja eigentlich auch wieder so als hierarchisches Machtinstrument zweckentfremdet wurden. Aber wenn wir jetzt sagen, jetzt ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, dass man irgendwie diese rationale Sicht auf die Welt und die geistige Sicht ein bisschen besser zusammenbringt, dann ist das doch eine gute Gelegenheit. Und ich bin auch optimistisch. Ich meine, viele Menschen sind ja so unterwegs und es müssen ja nicht alle gleich machen. Ein paar kümmern sich drum und andere sagen, ich warte erst mal und andere interessiert es nicht. Aber wenn ein paar Menschen da irgendwie was bewegen, dann geht es auf jeden Fall voran.
Ja, und ich meine, irgendwo hängen die Dinge ja natürlich alle zusammen. Paranormale Phänomene, das UFO-Phänomen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dich damit schon irgendwie einmal beschäftigt hast.
Also nicht gezielt, also immer also neugierig interessiert, aber nie tiefer eingetaucht. Aber denke ich auch, ist ja auch spannend, dass es jetzt so ein Thema ist, was auch irgendwie mehr an die Oberfläche kommt. Ne? So die USA mit ihren Freigaben da und dass da irgendwie offener drüber diskutiert wird. Wobei, da weiß ich auch nicht, ob das nicht auch wieder nur so ein halbes Ablenkungsmanöver ist. Ne? Aber ist ein Thema, klar.
Ja, ich finde die Parallelen, die drängen sich auf, ja. Also auch das UFO-Phänomen, es war schon vor 50 Jahren, es war schon vor, ja, oder noch länger, völlig klar, dass das ein real existierendes Phänomen ist. Und es ist ständig bestritten worden und ständig nur um die Existenz diskutiert worden, anstatt dass man sich einfach sagt, okay, wir haben diese Erscheinungen, was könnte das denn sein? Und so schaut es halt auch aus, wir sind da keinen Schritt wirklich weitergekommen. Und das ist halt irgendwo, finde ich, jetzt wirklich so dieser Punkt. Übrigens, Skype-Leitung ist offen, also falls jemand noch was einwerfen will oder so, dann bitte einfach anrufen. Aber mir kommt vor, wir bleiben nach wie vor an dieser Existenzfrage stecken. Und das verhindert, dass wir da jemals irgendwie einen substanziellen Fortschritt machen.
Ich bin da optimistisch. Also ich würde sagen, wir machen immer Fortschritte. Ich meine, Dinge werden diskutiert. Es gibt ja auch in der physikalischen Medialität tut sich ja einiges. Es gibt, denke ich, auch tendenziell immer mehr Zirkel, die selber sowas wieder machen, nachdem das Thema eigentlich Ende des vergangenen Jahrhunderts ja eigentlich eher da nicht mehr viel war. Oder auch was jetzt, ich meine, allein, dass es den Begriff der Esoterik gibt, der natürlich jetzt schon auch wieder sehr heruntergemacht wird, zeigt ja schon, dass immer mehr Menschen sich irgendwie schon für den geistigen Blick auf die Welt interessieren. Also da bin ich, denke ich, es ist fast zwingend, dass sich das Bewusstsein weiterentwickelt. Und nur weil irgendwie viele Menschen da vielleicht sich erstmal nicht so für interessieren, in Summe geht es garantiert voran, das ist meine tiefe Überzeugung.
Hoffen wir es. Und du schreibst ja in deinem Buch auch, nicht mehr Technik, sondern mehr Bewusstsein wird uns retten. Was heißt das?
Ja, naja, das ist vielleicht auch so ein bisschen, ich meine, es ist ja interessant, wie viel Fokus jetzt wieder auf die KI gerichtet wird, was ja auch wieder so ein Technikfokus ist. Ich meine, wir haben einfach eine Gesellschaft, die, wenn sie über Fortschritt redet, eigentlich in erster Linie an technologischen Fortschritt denkt oder halt noch irgendwelche Wirtschaftsdaten. Aber da wird ja nicht diskutiert, sind wir irgendwie als Menschen schlauer geworden oder liebevoller. Das wäre ja was. Wenn man irgendwie eine Metrik hätte, sind die Menschen liebevoller geworden. Oder es gibt ja da dieses, in Bhutan haben sie ja das Glück als Metrik, in dem Staat Bhutan. Das ist ja eigentlich das, was man braucht. Ich meine, wir haben die völlig falschen Metriken, um menschlichen Fortschritt zu messen. Was interessiert uns irgendwie, was weiß ich, das Bruttosozialprodukt als Metrik für das Wohlergehen eines Landes? Ist ja geradezu absurd. Und wenn man jetzt das Bewusstsein in den Blick nehmen würde, das ist natürlich schwieriger, da Metriken zu entwickeln. Aber allein das Thema zum Beispiel im Bildungssystem zu verankern, alles, was irgendwie mit Bewusstsein zu tun hat, da gibt es ja auch schon, wird ja auch schon viel drüber diskutiert, Meditation als Schulfach oder solche Dinge, das wäre doch mal was. ne, als irgendwie die MINT-Fächer immer nur zu pushen. Und das sage ich als Informatiker, ne, der, ja. Ja. Also der durchaus davon profitiert. Ne, ich darf das sagen.
Ja. Du hast vor allem den Einblick auch in das Ganze. Also du siehst ja auch aus erster Hand die Sackgassen, die sich ergeben. Nicht nur natürlich. Also wie gesagt, ich glaube, weder du noch ich sind in irgendeiner Weise technikfeindlich. Ne? Das ist genau. Ja auch wieder, also das versuchst du ja auch in deinem Buch herauszustreichen, dass es immer so ein Entweder-Oder ist. Ja? Und das habe ich auch im Ankündigungstext versucht, ein bisschen hervorzuheben. Und das ist ja das Problem, das ist ja die Sackgasse. Dadurch hast du ja diese extremen Meinungen, wie gesagt, jetzt ganz platt formuliert, die eine Seite, die rein im Wunschdenken verfällt und glaubt, man kann sich tralala alles wünschen mit der richtigen Technik und alles ist super und vor allem dann auch noch glaubt und dann sind sie glücklich. Und die andere Seite, die halt irgendwie nicht an die Liebe glaubt, weil man kann sie weder messen noch reproduzieren. Ja,
ja, wobei
obwohl sie offensichtlich Liebe, da ist, ne?
Na, genau, das bringt ja auch so ein bisschen als Thema. Ne? Ich meine, letztendlich würde ich schon sagen, ne, für die meisten Menschen ist es ja irgendwie ein Thema, mindestens irgendwann mal im Leben. Ne? Und jetzt in der, sage ich mal, Spiri-Welt ist das natürlich der Dreh- und Angelpunkt, irgendwie ein liebevolles Miteinander, ne? das in den Blick zu nehmen. Und interessanterweise ist das ja auch was, wenn man irgendwie einen Fernseher anschaltet, gut, dann gibt es vielleicht irgendwelche Liebesfilme, aber das ist jetzt nicht ein Thema, was als irgendwie gesellschaftliches Thema ne, platziert wird. Also, sondern da haben wir ja eher gerade ganz andere Entwicklungen, die ich eher gruselig finde, ne, wo sozusagen ein sehr enges Moralverständnis, was jetzt richtig und falsch ist, einem irgendwie in vielen Bereichen, ne, dann irgendwie übergestülpt wird.
Ja, also unglaubliche Dinge, die, also wie gesagt, die Extreme eben. Ne? Also, ja. Je extremer die eine Seite wird, desto extremer wird die andere Seite. Ne? Und gerade in der LGBTQ-Diskussion gibt es da einfach diese beiden Extreme. Ja? Auf der einen Seite halt, ja, sieht man eh die Auswüchse dann der LGBTQ-Community, auf der anderen Seite dann, wo man dann Homosexualität unter Todesstrafe stellt. Ja, also wo man dann wirklich komplett wieder im düstersten Mittelalter jetzt wieder uns befinden. Ja? Und beides ist Käse und beides bringt uns überhaupt nicht weiter. Und um jetzt auf, also was du auch vorher gemeint hast, ja, Lebenssinn und so weiter. Also die Wissenschaft ist ja überhaupt nicht, es ist ja nicht die Aufgabe der Wissenschaft, den Sinn des Lebens zu finden. Ja, die Wissenschaft soll einfach, also die Naturwissenschaft meine ich jetzt vor allem, deren Aufgabe ist es einfach, die Wirklichkeit zu versuchen zu beschreiben, also unsere physische Realität, so dass man dann vielleicht irgendwelche findigen Ingenieure damit dann irgendwelche Dinge bauen können, die uns das Leben erleichtern. Aber sie kann und sie soll ja nicht den Sinn des Lebens erklären, weil der einzige Sinn, der da rauskommt, ist halt ja Arterhaltung, ne? Und das ist ja ein totaler Kreisschluss, ne? Wenn der gesamte Sinn nur darin besteht, dass wir die nächste Generation hervorbringen, deren Sinn dann wieder nur ist, die nächste Generation hervorzubringen, ja. Wo ist dann zum Kuckuck der Sinn?
Ja, und ich meine, die Frage ist, ne, das ist ja auch eher so eine aufgeklärte, also im Sinne der Aufklärung vielleicht eine Sichtweise, dass die Wissenschaft nicht den Sinn des Lebens erklärt. Ich meine, früher war das ja eher auch, ne, war ja Wissenschaft und Religion in dem Sinne nicht so getrennt. Und ich würde schon sagen, wenn die Aufgabe der Wissenschaft ist, uns als Menschen irgendwie in dieser Welt handlungsfähig zu machen, ne, wir wollen die Welt verstehen, um dann irgendwie gut darin zu handeln, dann würde ich gar nicht per se sagen, dass die Wissenschaft für Sinnfragen nicht zuständig ist. Das ergibt sich halt daraus, dass die Wissenschaft da mit leeren Händen dasteht, die heutige, weil wenn wir eben alles auf Materie reduzieren und dem Bewusstsein eine eigenständige Existenz absprechen, dann können wir damit nicht mit Sinn kommen, oder dann kommen halt so biologistische Theorien, die, wie du ja selber sagst, auch sinnlos sind. Aber wenn ich jetzt sage, ich schaue auf die Welt und versuche die Welt zu erklären, dann ist die Sinnfrage ja eine essentielle, also dass die Wissenschaft einfach sagt, sind wir nicht zuständig. Ist ja in gewisser Hinsicht ein Armutszeugnis, was eben zeigt, dass die Wissenschaft heute in vielen Bereichen zu kurz greift.
Ja, aber gewisse Dinge jetzt auch aus der Naturwissenschaft her gar nicht behandelbar sind, meiner Meinung nach. Ja?
Ja, aber es gibt ja auch die Geisteswissenschaften. Das ist ja das andere Missverständnis. Klar. Es ist ja ganz putzig eigentlich auch, ne, dass bei Wissenschaft heute alle an die Naturwissenschaften denken. Ja. Ne? Und wir müssen mehr Geld für die Wissenschaft. Da sagt dann keiner, wir brauchen irgendwie mehr Geld für die Philosophie oder so, sondern da geht es dann wieder um die MINT-Fächer. Ne?
Naja, vor allem Physik.
Und nochmal. Ja, oder wenn man jetzt Grundlagenforschung nimmt, dann halt Physik, ne? Und KI natürlich.
Ja, und es sind alles großartige Dinge, ne? Also das wird ja niemand bestreiten, ernsthaft. Auch sehr gefährliche Dinge, na klar. Mhm. Wirklich gefährliches Spielzeug. Und
naja, ich würde auch sagen, auch da wieder, ne, Dinge werden dadurch gefährlich, dass verantwortungslose Menschen die Dinge benutzen. Ne? Also keine Technik ist per se gefährlich. Ne? Und da haben wir es halt auch wieder. Ne? Und was eigentlich auch wieder für Bewusstseinswissenschaften spricht, weil wenn wir die Menschen so hinkriegen, dass sie keine gefährlichen Sachen machen oder keine, ne, also ne, dass Feindbilder beispielsweise verschwinden, dann käme auch keiner Idee auf, ne, aus der Kernspaltung eine Atombombe zu bauen. Ne? Das heißt, ich würde das Thema auch weniger als ein technisches Thema sehen, als auch wieder ein Bewusstseinsthema.
Ja, ich meine, auf die Idee, glaube ich, kommt man sicher, aber man hat halt kurz die Idee, lacht drüber herzhaft oder und vergisst es wieder. Ne? Und,
ja, man überlegt, klar, wenn man würde sagen, okay, da kann ich eine Menge Energie mit freisetzen, aber ich meine, zu sagen, das Ding packe ich irgendwie ein und hänge es unter ein Flugzeug, das ist schon echt ganz schön krank.
Und, ne? Das ist völlig krank, ne? Und wirfst dann auf eine Kleinstadt.
Und ich werf's dann auf Leute, die ich nicht mag oder die ich nicht mal kenne. Eigentlich,
nein, die ich überhaupt nicht kenne, ja, und die nichts genau damit zu tun haben in Wirklichkeit. Ja.
Ja.
Ja. Und das sind dann halt eben die Auswüchse, die eben entstehen. Und wie gesagt, auf das versuchst du in deinem Buch eigentlich hinzuarbeiten, wenn man diese beiden Stränge so krankhaft trennt. Auf der einen Seite die ESOs, die dann immer mehr sich in ihre Extreme rein verstricken und ja, halt irgendwann auch noch mehr Schwachsinn verzapfen, und auf der anderen Seite die materialistische Schulwissenschaft, die dann halt irgendwann zum Selbstzweck auch wird und komplett durchdreht.
Mhm. Ja.
Und wie kann man das lösen? Wie kann man die wieder zusammenbringen?
Naja, letztendlich, indem man sich selber entwickelt, indem man sich verbindet, so wie wir hier, wir reden über diese Dinge. Und in, ja, ich meine jetzt, ne, was kann ich tun? Ich kann versuchen, selber irgendwie ein netterer Mensch zu werden, liebevollerer Mensch. Das ist meine Baustelle. Und dann ist die Idee, dass es ein bisschen ausstrahlt, ne, und ich versuche irgendwie bewusster zu werden. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die haben diesen Anspruch. Und ich glaube auch, dass Menschen, die da auf dem Weg sind, auch andere inspirieren und anstecken. Und so wird sich's ausbreiten. Also auch da wieder, ich bin da echt Optimist, ne? Also, weil irgendwie letztendlich, Das Gute hat letztendlich immer den längeren Atem, ne, oder das Bewusstere, auch wenn es temporär mal Zeiten gibt, wo irgendwie die, ja, das eher aggressive Vorgehen vielleicht kurzfristig irgendwie Erfolg bringend scheint, langfristig funktioniert es nicht.
Wie wird man bewusster, fragt ja Moin.
Zum Beispiel, indem man sich diese Frage schon mal stellt, ne, weil das ist schon mal eine Frage, dass es überhaupt sowas gibt, und dann naja, ich meine, es gibt viele Bewusstseinstechniken. Man kann, ne, auf der psychologischen Ebene unterwegs sein, ne, dass man sich seine Themen anguckt, Schattenarbeit, die eigenen Schatten anschauen, ne, wenn man eher so aus einer psychotherapeutischen Seite draufschauen will. Selbsterfahrung gibt es in vielfältigsten Formen, also sich selber spüren in einem Kontext, der vielleicht jenseits des Alltags ist. Ne?
Ja, und dann gibt's natürlich auch so richtige Techniken, ne? Also da gibt's mystische Schulen und Gurdjieff und solche Dinge, ne?
Genau, ja.
Die man tun kann. Oder Meditation, also fällt mir persönlich sehr schwer. Ich bin einfach zu quirlig und ungeduldig für Meditation, fürchte ich. Leider. Aber es gibt da noch andere Dinge, ne? Es gibt auch noch andere Wege, Gott sei Dank. Und meiner Meinung nach das Spannendste, was es gibt. Also die größte Reise ist die in uns selbst. Ich meine, es ist jetzt wirklich sehr klischeehaft, aber es ist so, oder? Ich meine, es ist ja. Ja, der zweite Teil deiner Doku, ich glaube, da soll es ja dann, und ich spreche jetzt von natürlich den Seance-Experimenten, wird die dann auch diese Ektoplasma-Erscheinungen
Die kommen wahrscheinlich im dritten Teil. Wir haben jetzt halt diese anderen Phänomene erstmal im Blick. Also das kann ich sagen, am Ende gibt es auch ein paar Ektoplasma-Aufnahmen. Die sind dann aber eher so der Teaser für den dritten Teil, weil die haben sich eher zufällig ergeben. Und jetzt sind halt eher also Kabinettsseancen, Bewegungen im Dunkeln von Gegenständen, wobei alle Anwesenden so mit Infrarotbeleuchtung, also ich habe uns wie so Weihnachtsbäume so kleine Infrarotlämpchen oder Lichtleitfasern an alle Sitzer montiert. Hinterher hat auch der Kai dann schon so eine Leuchtkrawatte. Das heißt, man kann uns im Dunkeln dann lokalisieren. Und das sind so Sachen, die da passieren. Und dann sieht man zum Beispiel diese Geisterhände, von denen wir heute schon gehört haben.
Und diese, aber die ist jetzt noch nicht erschienen, ne? Also ich kenne jetzt nur den ersten.
Nee, ich bin hier, habe heute gerade weiter geschnitten. Sehr gut. Ein bisschen an der Musik gebastelt, mit eigener Filmmusik dazu. Stichwort vielfältige Talente. Dass das alles eine schöne, runde Sache wird.
Genau, also auf deiner Seite gibt es auch einige Kurzfilme mit unglaublichen Animationen und solchen Dingen, also wirklich Handdampf in sehr, sehr vielen Gassen, das muss man jetzt echt sagen, wow, Hut ab, wirklich. Und natürlich auch diese ganze Sensorik, die du da selbst baust, ja. Und okay, das heißt, und wann kann man mit Teil 2 rechnen?
Ja, ich denke, den kriege ich jetzt im Juni fertig und dann muss ich halt mit Keimer wieder gucken, ne, wo wir das platzieren, ob da der Andreas Müller von Grenzwissenschaften das nochmal hosten will oder ob der da schon genug hat von der Kontroverse. Ne, das war auch so ein bisschen, weil er sich da vielleicht auch nicht zu sehr da irgendwie, ja, da dem diesen Kämpfen da aussetzen will. Das sind nicht seine Hauptaktien, sage ich mal, auf dem Gebiet. Ne. Mit Grenzwissenschaft aktuell hat er auch eher andere Themen, die vielleicht nicht ganz so kontrovers sind. Aber das werden wir sehen dann. Ich sag dir Bescheid, dann können wir nochmal eine Sendung machen.
Auch sehr gern, ja. Also ich finde, spätestens wenn dann auch Teil 3 verfügbar ist, wann glaubst du, was ist da so der Zeithorizont?
Das weiß ich noch nicht, weil wir haben jetzt, ne, also Teil 2, die Experimente sind halt jetzt so, da, die wir gemacht haben, sind da alle drin und jetzt im Juli machen wir wahrscheinlich mit Experimenten weiter, aber bis das dann alles. Das braucht ja auch immer mehrere Runden, bis man dann so schrittweise dann ne, da alles am Laufen hat und keine, also ist ja auch nicht, dass man die Sachen einfach reinstellt, dann nimmt man es auf, ne, dann fällt mal was aus oder hier gibt es Probleme oder da, das ist ja aus dem Randpirschen. Deshalb dauert das sicherlich ein bisschen.
Okay, aber spätestens wenn also diese drei Teile verfügbar sind und ich bin wirklich dann, sehr, sehr gespannt, genau. Dann würde ich sehr gerne mit dir wieder mal sprechen. Genau. Von Garfield 007 kommt noch die Frage, hat der Gast selbst Poltergeister in seinem Privatleben?
Nein, habe ich nicht. Und Poltergeister, also jetzt auch die Seancen, würde ich schon deutlich von Poltergeistern unterscheiden. Da mag es zwar in beiden Fällen um irgendwie psychokinetische Energien gehen, aber Poltergeister hat ja eher sowas, sage ich mal, nicht fokussiertes, irgendwie unerlöstes, sage ich mal. Bei Seancen geht es schon darum, auch mit innerer Ausrichtung und initialem Gebet und so weiter, sich auch eher so auf die lichtvollen Energien, wenn man denn an diese Begriffe glaubt, auf diese lichtvollen Energien auszurichten.
Oder zumindest Energien, die sich lichtvoll geben.
Ja, oder die sich lichtvoll anfühlen, müsste man eigentlich sagen. Da sind wir beim subjektiven Erleben dann.
Ja. Oder vielleicht auch, wo sich dann Leute halt in irgendwas reinsteigern können. Würdest du es für möglich halten, dass du dich da komplett irrst, dass alles ganz anders ist? Also sprich, ja, dass
schon aus prinzipieller wissenschaftlicher Sicht würde ich immer einpreisen, ich kann auch falsch liegen, ja klar. Weil sonst ist man eigentlich auch nicht mehr Wissenschaftler. Ne? Wenn man dann per se ausschließt, falsch zu liegen, also wäre irgendwie komisch. Na, aber ich wüsste, ich würde jetzt wenig Schlupflöcher sehen, ne, aber klar, vielleicht kommt irgendwann noch irgendwas auf den Tisch. Ne, der unsichtbare Hologrammgenerator. Ne, wenn es den dann doch irgendwann zu kaufen gibt oder ich finde den bei Kai in der Hosentasche, ja, dann muss ich halt meine Meinung ändern. Ne. Hat er alles mit dem unsichtbaren Hologrammgenerator gemacht. Und dann, ja, ist auch okay. Kann ich auch mitleben.
Und dann müssen wir auf jeden Fall wieder reden. Das finde ich ja auch spannend. Also ich meine, es geht einfach darum, um das, was ist, ne?
Genau.
Und genau. Wo immer uns das jetzt hinführt, ja? Weil ich meine, das größte Wunder ist, dass wir überhaupt hier sind, ne? Dass wir überhaupt existieren und da jetzt uns unterhalten. Ich meine jetzt nicht über das Internet, das ist jetzt eines der kleineren Technomagie, aber genau. Ich meine, dass wir überhaupt existieren, ist ja schon mal das größte Wunder. Und ab da.
Genau, das klar, kann man beliebig weit fassen sozusagen. Ne?
Ja. Ja, genau. Und wenn man das nicht mehr in Betracht ziehen würde, dass man sich völlig irrt, dann wäre man Dogmatiker.
Genau.
Und das ist genau das Problem der Schuvis und der Esos, das sind nämlich alles Dogmatiker.
Ja, nicht alles, ne, aber da gibt es da
ja, ich meine, welche, ne? In den genau. Extremen. Ja.
In der zugespitzten Form, klar.
Sind es Dogmatiker so. und für die Fisch. Ganz ehrlich, ne? Ich meine, es ist. Es
ja, aber der nix. Trick ist ja auch, ja, aber der Trick ist auch die Menschen, die irgendwie anders unterwegs sind, liebevoll zum Arm und auf die mit, und tatsächlich habe ich das ja in meinem Buch auch versucht, ne? Deshalb sind die ja auch mit diesen Zeichentrickfiguren da so ein bisschen nett dargestellt. Also ich versuche auch wirklich liebevoll drauf zu schauen, weil das steckt ja auch in jedem von uns drin, irgendwie die dogmatische Seite oder die Seite, wo wir es einfach haben wollen. Und ne, sich davon abzuspalten, wäre ja auch wieder eine Trennung zu sagen, die da, die Doofen, die es nicht kapieren.
Stimmt, ja. Ja, nein, das ist jetzt natürlich provokant gesagt von mir.
Ja, 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 klar.
Und
ja, ja.
Ich habe ja den Eso und den Schuvi auch in mir. Die streiten sich genau. Ja auch regelmäßig.
Ganz genau.
Das ist ja nicht so. Ja. Ja. Das ist sehr anstrengend und ich verstehe es, wenn Leute sagen, nein, es interessiert mich nicht, die morgen nicht, lasst mich in Ruhe mit dem ganzen Schmarrn. Ich verstehe es eh, aber irgendwie auch wieder nicht.
Genau.
Der Widerspruch.
Ja, und ich meine, und genau dieses Ringen und dieses Hadern, das zeichnet uns ja auch aus, ne, weil das hält uns wach und dann sind wir eben nicht eingelullt, ne, und dann sind wir auch noch nicht am Ziel, aber wir sind auf dem Weg.
Ja, genau. Liebevoll auf jene mit Comicfiguren draufschauen, selbst entlarvend, ja. Sicher, soweit möglich sollte man sich selbst, also man sollte mal dabei anfangen, sich selbst zu entlarven und dann kann man weitermachen, ne? Weil sonst. Eckart!
Ja.
Das war sehr spannend. Ich habe mich ja schon lange darauf gefreut. Muss sagen, ich habe auch dein Buch mit Freude gelesen. Wenngleich mir fast ein bisschen abgegangen ist, dass da ein bisschen so, also ich habe dann immer danach gesucht, wo kann ich da jetzt irgendwo, wo bin ich einmal anderer Meinung als du, weißt du, was ich meine. Aber bei den meisten Dingen, wie gesagt, kann ich einfach nur zustimmen, auch die Querverbindungen, die du da ziehst. Und den Schluss, nämlich dass am Ende, also dass sich diese Extreme wieder, die müssen sich wieder zusammenfinden und beide Seiten haben Recht und beide Seiten haben Unrecht und es gibt aber eine Schnittmenge und auf die müssen wir uns konzentrieren, ne? So
genau.
Ganz verkürzt gesagt.
Ja, genau.
So ist es und ich freue mich total auf die weiteren Dokumentationen, die du mit Kai machst. Genau. Jemand hat jetzt auch schon geschrieben, Kai Eckert, ja, also... Ja, und also freue mich da wirklich drauf und freue mich dann auch auf weitere Gespräche, wenn wir uns die dann zusammen anschauen, nachdem ich sie mir angeschaut habe. Und danke, lieber Eckart, schreibt ja morgen und dem schließe ich mich
auch. An. Hat Spaß gemacht und ja.
Wir hören uns und noch einen schönen Gruß nach Heidelberg.
Dankeschön.
Okay.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Und in 2 Wochen ist es wieder mal Zeit für ein Lagerfeuer. Und zwar Lagerfeuer Nummer 11. Also ich zähle dir ein bisschen eigen, also das ist jetzt dann diese regulären Lagerfeuer. Es gab ja auch Quarantäneausgaben, also in Wirklichkeit gab es natürlich schon mehr Lagerfeuer, aber ich zähle jetzt einmal nur die normalen Lagerfeuer, wo die Sabine, meine liebe Co-Moderatorin, dann bei mir im Studio sitzt und wir uns natürlich dann ganz doll auf eure Beiträge freuen, denn wie bei jedem Lagerfeuer seid ihr die Gäste und ja. Wir freuen uns wie immer, sind sehr gespannt drauf. Wie gesagt, am 16. Juni gibt's das nächste Lagerfeuer bei uns zu hören. Und ja, Chat hat super hingehaut heute. Ich bin so froh. Es waren echt mühsame Wochen, das Ding dann zu debuggen. Aber jetzt, ja, es haut hin. Nochmal danke an die Croppies, die haben da prima mit mir Beta getestet. Ja, und ich konnte dann noch alle Ecken noch ausbürsten, so halbwegs. Ich meine, alle nie, aber die meisten. Also, vielen Dank an alle für die Beiträge, an die Anrufer, fürs Dabeisein, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, bis zum 16. Juni, zum nächsten Lagerfeuer. Macht es gut.
Rest in.